Hallo und herzlich willkommen zu Clean Electric, dem Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Ich bin der Philipp.
Ich bin Marcel.
Ich bin Jakob.
Hallo Marcel.
Hallo Philipp.
Falsche Reihenfolge.
Oh Mann, Jakob, du hast es verkackt. Nee,
du hast
Marcel
es verkackt.
Also, hallo Marcel.
Hallo Jakob.
Hallo Philipp.
Hallo Hörer, herzlich willkommen.
Lass die Luft raus.
Lass die Luft raus. So, Moment. Okay, nicht, dass ihr euch komplett verwundert fühlt und jetzt gar nicht mehr wisst, wo ihr seid.
Mann.
Ihr seid da, wo ihr hin wolltet. Das ist alles in Ordnung. Die Sache ist nur die, letzte Woche war Kindergeburtstag und wir hatten Heliumballons. Und naja, es gab nur die riesige Heliumflasche. Wir haben schon sehr viele Ballons benutzt, aber es ist irgendwie, man weiß nicht genau, wie viel noch drin ist, aber es ist genug gewesen.
22 Liter.
Ja, ich weiß nicht, wie viel noch drin ist. Und da hat meine Frau gesagt, ich habe da eine Idee. Und da habe ich gesagt, oh ja, gute Idee, das mache ich. Und da habe ich gedacht, ich moderiere diese Sendung an mit einer Lunge voll Helium. Und die beiden Kollegen, die haben sich gedacht, na gut, dann machen wir das auch.
Ja, wir nehmen mal mit, oder?
Genau. Mhm. Live aus Schlumpfhausen, präsentiert von den Chipmunks. Okay, gut. Da sind wir. Da haben wir es geschafft. Und immer wenn ich okay, gut sage, dann meint mein Handy, ich habe gesagt, okay, Google, Entschuldigung. Das habe ich eigentlich nicht so gemeint. Aber dann springt es immer an und ich bin abgelenkt. Das ist nicht so gut. Wie geht's euch, Herrschaften?
Sehr gut. Ich habe jetzt erstmal wieder ein bisschen nach Luft gerungen, weil ich habe deutlich früher eingeatmet als du.
Ja, ich habe mich schon gewundert.
Und dann sitzt der erstmal da und das Zeug, das lässt einen ja so, wie als wenn du gleich eine Flasche Bier ausgetrunken hast, so auf Ex wirken. Das heißt, es geht gleich im Kopf und
das muss wieder raus.
Genau. Ja, geht aber wieder.
Das ist gut. Ja, komm, bei dir alles gut?
Du bist alles top.
Du bist ja ein bisschen aufgestiegen gerade, als du den Ballon noch in der Hand hattest, weil du so leicht bist.
Ja, klar. Ja, ich hab einfach auf den Fuß getreten, dann konnte er nicht weg.
Das ist gut. Das ist sehr umsichtig von dir. Ja. So, dann lass uns doch mal in die Sendung starten.
Klar.
Es sind schon wieder 2 Wochen um. Auf Twitter habe ich noch kurz darüber diskutiert, weil ich geschrieben habe, hey, heute ist Freitag, morgen ist Samstag, dann gibt es wieder eine Sendung. War die erste Antwort natürlich, Moment, letzte Woche war auch Freitag und dann Samstag, da gab es keine Sendung. Also um das nochmal klarzustellen. Wer das Muster noch nicht erkannt hat, alle 2 Wochen, alle 14 Tage, nehmen wir samstags auf und publizieren sonntags. Außer es gibt mal eine Ausnahme. Manchmal machen wir einfach frei, einmal im Jahr ungefähr.
Ja, aber wir bemühen uns ja.
Ja, und das Ziel ist, alle 2 Wochen eine Sendung zu liefern und ich behaupte, in 90% der Fälle können wir das auch halten.
Ja.
Die Aufzeichnung.
Meistens auch mal voraufgenommen, aber Release ist dann meistens alle 2 Wochen.
Ja. Genau.
Die Publikation passt dann meistens.
Genau, denn so erwarte ich das. Wenn ich eine Zeitschrift abonniere, dann warte ich ja auch nicht irgendwie und dann kommt sie nicht, wo ich gedacht habe, dass sie kommt, sondern kommt dann an irgendeinem anderen Tag. Das muss schon auch so ein bisschen seinen Rhythmus
haben. Na doch, das kann schon sein.
Sollte
kommt auf dem kommt auf dem Postmann an, ne?
Genau, der muss das ja
vielleicht
auch erst.
Kommt er auch einen Tag später.
Der muss es erst gelesen haben, bevor er das ausliefern kann. Jedenfalls alle 2 Wochen, ne?
Alle 2 Wochen.
Wir haben aber auch mal eine Phase gehabt, da haben wir einfach jede Woche eine Sendung rausgeballert, weil so viele Themen da waren, dass wir gar nicht wussten, wie wir das verarbeiten.
Und das war ziemlich anstrengend. Ich glaube, wir haben 3 oder 4 Sendungen im Monat einmal gehabt.
Ja.
Das hat schon ganz schön geschlaucht.
Das war schon, ja.
Ja, und im Ergebnis sind wir dazu gekommen, einfach dann in diesen 2-Wochen-Rhythmus zu fallen.
Okay, dann vielleicht steigt der Jakob kurz ein, denn du hast da noch eine Kleinigkeit nachzureichen oder
ich
so ein kleines Add-on.
In der letzten Sendung so über Charge Now so wohlwollend berichtet, dass man jetzt auch als Nicht-BMW-Kunde sich da registrieren kann. Und der Timo Hetzel von Bits und so hat dann gleich einen Tag nach Release der Sendung mir geschrieben auf Twitter, ja, nö, ist nicht so. Und dann ist mir aufgefallen, dass sie, ich glaube, 1 Woche, nachdem ich mich dort registriert habe als Nicht-BMW-Kunde, sie quasi das ganze System umgestellt haben und du kannst jetzt dich nur noch als BMW-Kunde registrieren. Das heißt, ich bin genau in so eine Lücke reingefallen, wo das gerade noch ging. Mit dieser Karte.
Meinst du, ich sollte dann vielleicht als
noch
Yellow,
BMW-Kunde?
Als noch BMW-Kunde dort eine Karte besorgen?
Ja.
Weil das ist ja dann eigentlich meine.
Ja. Müsst du mal probieren, ob das geht.
Du machst das doch sowieso gerne, Ladekarten besorgen. Super.
Ja. Am Ende des Tages gebe ich die einfach nicht zurück und fertig.
Das ist sehr clever.
Genau, das nur als kleiner Nachtrag, dass das eben nicht möglich ist, jetzt zumindest nicht mehr. Aber ich bin froh, dass ich sie habe, muss ich sagen.
Ja.
So als Backup. Klappt überall.
Das ist Gold wert.
Ja.
Na, nicht, dass du dann so an einem BMW-Autohaus stehst, wie wir im Ulm, und dann halt leider nicht laden konnten. Also nicht mit den Karten, die wir erwartet haben.
Ja.
Naja, gut.
Schließlich wollten wir doch nur unser Geld dort lassen.
Ja, und zwar sehr viel. Wie viel waren es nochmal? 50 Euro, glaube ich.
Ja, für zwei Autos allerdings.
Ja, also, das ist schon hart.
Ja, also das hat jetzt auch meine Schnittkosten von dem i3 nach oben gebracht.
Ach stimmt, du hast ja so eine Excel-Tabelle.
Na, Excel-Tabelle nicht, ich trage es beim Spritmonitor ein. Mhm. Und ich war vorher bei Tatsache 19 Cent den Kilometer.
Für alles?
Nee, Quatsch.
Total Cost of Ownership.
Nein, falsch. Ich war bei 19 Cent die 100 Kilometer Stromkosten. So, und jetzt bin ich bei 61.
Hä?
Cent, die 100 Kilometer. Weil die Kilometer, die
auf
ich jetzt schon
BMW oder?
Auf dem BMW, okay. Die ich jetzt in Summe gefahren bin, haben jetzt pro 100 Kilometer 61 Cent gekostet.
Verrückt.
Wahnsinn, ne? Und ich bin jetzt schon 9600 Kilometer gefahren mit dem Ding.
Ich bin mit meinem Leaf jetzt 13.000 Kilometer gefahren.
13.000, wie lange hast du den? Den hast du ja später bekommen als
ich. Den habe ich seit Juni.
Na, alleine 3.000 hat er vor der letzten Sendung gefahren, ne?
Ja.
Ja.
So, den Megatour hast du mit dem i3 ja jetzt nicht gemacht.
Nee, einmal Weimar war mit bei. Weimar und zurück.
Du hast also schon ordentlich gefahren, der Marcel.
Ja. Also ich fahre ja immer die Langstrecken und meine Frau fährt immer die Kurzstrecken. So, damit am Ende des Tages der Kilometerzähler nicht überzogen wird.
Ja, das ist gut. Wenn man mehr Kurzstrecken fährt, da hat man weniger Kilometer, als wenn man Langstrecken fährt.
Tja.
Tja, das nächste Thema ist, glaube ich, von dir, Marcel, oder?
Das nächste Thema?
Nutzfahrzeugecke.
Ja.
Badumts.
Ja.
PSA.
PSA.
Die Elektrifizierung seiner Nutzfahrzeugpalette. Wie groß ist denn die Nutzfahrzeugpalette von PSA? Was haben die denn da?
Das und was ist PSA überhaupt?
PSA ist der Gemeinschaftskonzern Citroën Peugeot. Ne? Und DS müsste, glaube ich, auch dazu gehören. Also DS als Sport- oder Nobelmarke, wie sie sich jetzt eigentlich etablieren wollen. Und ich als Manager, darf man ja fast so sagen, ja. Giere ja nach einem Fahrzeug, was es ja in der Klasse eigentlich noch gar nicht gibt. Also sprich diese 5 Kubikmeter, eine Tonne Nutzlast, 5 Meter lang, 2 Meter Hochfahrzeuge.
Was entspricht das ungefähr so einem normalen Sprinter, oder?
Nee, Sprinter ist zu groß.
Okay.
Also der ist größer. Das entspricht den ehemaligen T5, jetzt T6, beziehungsweise Renault Trafic,
ja, stimmt, Ford, da gibt es eigentlich so Transit, gesehen nichts, Custom, weil der ENV ist zu klein.
Der ENV ist eine Nummer kleiner, genau. So, und das, also diese kleinere Nummer habe ich jetzt auch nochmal im Chat, glaube ich, mal gehabt. Da war die Frage, wie die sich da so auseinander oder zusammenstellen. Und die ganz kleinen sind halt quasi die Hochdachkombis. Das sind halt Kangoos, ENVs, Caddies, Berlingos und Partner. Berlingo und Partner gehören dann wieder zu PSA. Peugeot Partner, Citroën Berlingo. Das sind dann halt Kangoo, nenne ich jetzt mal so, kennt ja jeder.
Gibt es bei Opel auch Transporter? Opel gehört ja auch PSA.
Ja, Opel hat den Combo. Opel Combo ist der Kangoo Combo.
Ist echt faszinierend, dass ich die alle nicht kenne.
Ich kenne, noch nie gehört. noch nie gesehen wahrscheinlich.
Bei Fiat wäre es der Doblo. der kleine.
Ein Doblo.
Muss auf
Doblo?
Jeden Fall viel Doblo? Lecker Doblo. Gibt es auch in Weiß. Jedenfalls muss auf jeden Fall viel Odrin vorkommen.
Doblo genau. Und was Fiorino und
ja, aber das ist ja jetzt Fiat.
Das ist Fiat, ja.
Opel Combo.
Opel Combo. Dann gab es bei Opel den Vivaro. Das ist die Traffic-Klasse. Und der große, bei dem weiß ich jetzt nicht. Den habe ich jetzt nicht im Kopf.
Okay, weil.
Also was jetzt Sprinterklasse ist, ne? Und das hast du dann bei Renault den Master, bei Mercedes den Sprinter, bei VW den Crafter.
Ja.
Das sind dann halt die über, ich sag mal so 6,6 Kubikmeter fahren. Die typischen 8-Mann-Busse oder diese 20 Kubikmeter, ich glaube bis zu 20 Kubikmeter können die schon fassen.
So alles, was unter LKW läuft.
Was gerade noch so mit einem PKW-Führerschein zu fahren ist, genau. So, und PSA möchte jetzt gerne ab 2020 den Peugeot Expert und den Citroën Jumpy, das ist halt quasi der T5 unter den Kollegen, elektrifizieren. Mit elektrifizieren meinen die dann für die letzte Meile ein komplettes E-Fahrzeug zur Verfügung zu stellen. Problem ist halt, man weiß halt nicht, der Movano, vielen Dank aus dem Chat, war bei Opel der ganz große Wagen. man weiß halt leider keine genauen Daten. Also es kann jetzt gut möglich sein, dass sie da so eine kleine Batterie wie beim Renault Master reinhauen. Also eine 33 Kilowattstunden Batterie.
Was ja eher schon lächerlich ist, muss man sagen.
Ja, die Fahrzeuge kommen dann halt so zwischen 100 und 120 Kilometer weit. Und das ist halt, mag für die Stadt, wir nutzen die ja selber. 100 bis 120 Kilometer ist in der Stadt locker nutzbar. Für die letzte Meile vielleicht möglich, aber
wäre das ohne Schnellladung und auch ziemlich teuer?
Ja, kommt drauf an. Also ob das jetzt jeder so macht, beim Master ist es leider so und beim Kangoo ist es leider so. Ich kann nur hoffen, dass PSA die Sachen übernimmt, die sie auch in den Berlingo und in den Partner drin haben, weil die können einphasig 3,7 AC laden oder CHAdeMO.
Okay.
Die haben sogar zwei Klappen. Also du hast zum Beispiel bei den Fahrzeugen, jetzt bei der alten Generation, die haben eine 22 Kilowattstunden Batterie drin, hast du auf der rechten Seite vorn am Kotflügel hast du den Typ 2 Anschluss, den Typ 1 Anschluss und Fahrerseite hinten, da wo normalerweise eigentlich der Sprit-Einfüllstutzen wäre, da ist der CHAdeMO Anschluss.
Okay. Also aber der Berlingo ist grundsätzlich auch schon recht alt, oder?
Was heißt alt? Ja, also die sind mit...
Ein älteres Modell.
Ja, die sind mit den ersten, ja, kurz nach dem Kangoo, nach dem ersten Kangoo rausgekommen.
Mhm. Das heißt, da war jetzt auch lange irgendwie so Funkstille.
Die haben gar nichts gemacht.
Ja.
Also der Peugeot Tipi, glaube ich, ist da nochmal auch auf Basis des Partner rausgekommen. Der Tipi ist ja quasi diese Busvariante.
Mhm. Tipi.
Also kein Transporter. Genau, aber hier geht's halt um die Transporter, dass sie die auf die Straße bringen. So, und bis 2025 wollen sie in jedem Transportersegment quasi eine Elektrovariante haben.
Ist auch fast erwartbar, würde ich sagen, oder?
Ja, das wäre natürlich eine tolle Sache. Also ich würde mich freuen, weil es würde natürlich die Auswahl deutlich vergrößern. Wir fahren ja jetzt hauptsächlich PSA-Fahrzeuge. Was halt viele auch draußen nicht wissen, dass ja diese Kooperationen dort sehr krass herstellerübergreifend sind. Also wenn ich jetzt mir den Peugeot Expert anschaue, dann ist es ein Citroën Jumpy, dann ist es ein Toyota Pro Ace, dann ist es ein Fiat. Das sind alles baugleiche Fahrzeuge, die fallen alle teilweise aus dem gleichen Werk, haben halt bloß ein anderes Emblem vorne drauf. Ähnlich bei dem Renault Kangoo. Also wer Geld bezahlen möchte, der kauft sich keinen Renault Kangoo, sondern den Mercedes Citan. Mhm. Absolut baugleich, vorne eine andere Front. Stern drauf, vielleicht noch ein paar Ausstattungsgimmicks, die halt Mercedes-typisch sind. Oder so Motoranpassungen, die dann halt von Mercedes kommen. Aber es sind sehr, sehr viele Fahrzeuge deutlich mehr baugleich, als man es jetzt im Pkw-Segment offensichtlich sieht. Ja, und ich freue mich auf diese Fahrzeuge natürlich. Weil das ist genau das, was ich für meine Firma, für die Arbeit brauche. Wenn sie anständig laden können und weit kommen. Also 150 Kilometer im Winter, worst case, mit allem drum und dran, ist das Minimum, was wir bringen können. Dann kann ich ihn in die Flotte reinsetzen.
Tja, das sind schon gewisse Anforderungen, die man so erfüllen muss, wenn man damit spielen will, ne? Aber ich finde das interessant, dass da tatsächlich die Hersteller sich weniger diversifizieren und absetzen wollen von den anderen als beim normalen Pkw, ne? Ich weiß noch, wie damals... Das erste, was mir so richtig ins Gedächtnis kommt, wenn ich dann denke, so gleiches Auto, andere Marke, VW Charan und Ford absolut.
Galaxy.
Galaxy?
Ja.
Ja.
Und Seat Alhambra.
Richtig.
Ja.
Von Skoda gibt's keinen.
Okay, VW ja, okay. Seat Skoda. Okay, ja. Aber so irgendwie, das ist ein der Charan und der, was habe ich gerade gesagt? Der Galaxy.
Weil es war kein Galaxy. Oder?
Ja, ich weiß es nicht mehr. Eben einfach die gleiche Karre. Jedenfalls macht man das ja bei den normalen PKWs nicht so gerne. Mhm. Aber bei den, was ich jetzt auch raushöre, ist das jetzt bei den Transportern irgendwie nicht so, dass sie da super picky wären, ne?
Nee.
Ja, weil es im Endeffekt dann auch wieder nur um Preis geht. Mhm. Also um.
Da geht es um Masse. Die wollen das Werk aus. Ownership. Die wollen das Werk auslasten. Das, was die Fahrzeuge halt rauswirft, gibt es halt so Produktionsslot. Der eine, der wird halt für den einen Hersteller gebaut, der andere für den anderen und dann halt die und die Motorklassen. Ja. Und da geht's bloß um die Auslastung des Werks letztendlich.
Zählt nur, was unterm Strich steht.
Ja, wie beim LKW-Verkehr ja auch.
Genau.
Deswegen ist ja auch, wenn der Tesla Semi dann kommt und der günstiger ist, dann ist es, glaube ich, recht wahrscheinlich, dass der sehr, sehr stark verkauft wird.
Rechne ich mal fest mit.
Ja, weil eben kein PKW.
Weil wir an der Stelle noch bei PSA sind, was mir noch so aufgefallen ist, ich weiß es gar nicht, ist es Citroën oder ist es Peugeot? Peugeot. Peugeot steigt aus der Rallye-Serie, der WRX-Rallye-Serie aus. Mhm. Das hat ja vorher Audi schon gemacht. Und zu Ende 2018 wollen sie dort aus dieser Rallye-Serie raus, weil die sich halt auch auf elektrische Sportfahrzeuge konzentrieren wollen.
Das habe ich auch gelesen, ja.
Na, und das ist halt auch wieder so ein Ding. Gut, das sitzt jetzt hier im Bereich von PSA, im gleichen Konzern. Das heißt, die machen da an der Stelle doch ein bisschen mehr, als uns draußen vielleicht so bewusst ist.
Ja, das kennt man ja, dass drin viel gewerkelt wird und man sehr vorsichtig ist mit dem, was man kommuniziert. Ne? Mhm. Im Gegensatz zu den in Anführungszeichen neuen Autoherstellern, die da doch deutlich offensiver und transparenter sind, als der Daimler oder der Volkswagen, die sich halt einfach sehr lange komplett bedeckt halten mit dem, was sie machen und höchstens mal irgendwie die berühmten Erlkönige zeigen. Mhm. Die werden dann fotografiert und die normale Motorpresse sagt dann, ui, guck mal. Und dann kann man sich irgendwie abgeklebte Autos angucken. Ganz anders als eben das bei Tesla oder anderen ist, die nicht ganz so groß sind. Aber wahrscheinlich unter Umständen auch erfolgreich.
Einen von diesen Fahrzeugen haben sie doch aber auch schon mal gezeigt, ne? Von diesen Rallye Peugeot oder Rallye Citroën. Also den habe ich schon mal vorher
gesehen. Genau, hatte ich auch im Kopf.
Der ist schon mal nicht so neu.
Ja. Wurde schon mal noch die Presse gejagt.
Ja, ja, also.
Aber da gibt es jetzt noch nichts, oder so, im Rallye-Bereich?
Na, jetzt noch nicht, aber nächstes Jahr, glaube ich, wollen die starten.
Genau.
Ist ja diese Motorsport-Elektrifizierung ist ja jetzt über die Formel E hinaus überall im Gange. Ne? Ob das Moto E ist, also die elektrische MotoGP, Motorradsport, oder Rallycross, oder Trial-Bikes, die elektrisch laufen statt mit Verbrennern, oder Cross-Motorräder. Und dann hatte ja jetzt Agag, der Macher der Formel E, diese ganz verrückte Idee, diese so eine Art Rallye-Meisterschaft an entlegenen, komplett verrückten Orten stattfinden zu lassen. Das ist so eine Art, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, irgendwie krasseste Schluchten und Berge, Hügel und Schlammlöcher und weiß ich nicht was, an irgendwelchen abgeschiedenen Orten und da eben mit voll elektrischen Fahrzeugen dann gegeneinander anzutreten, wo es nicht so um wer ist am schnellsten über einen Stadtkurs oder über eine Rennstrecke, sondern wirklich, wir fahren, keine Ahnung, ich will jetzt nicht sagen auf den Eisberg, aber so, das war deutlich ungefähr, was sie vorhatten. Soweit ich weiß, ist das aber wieder umgefallen, weil wollten dann am Ende doch nicht alle mitspielen, weil natürlich total teuer. Und das lässt sich dann auch in der Regel schwer nachhaltig irgendwie machen. Gerade Agag und Formel E, die sagen ja, wir wollen versuchen, möglichst wenig Schaden zu hinterlassen, wenn wir unterwegs sind mit dem Rennzirkus. Und wenn du jetzt aber so Fahrzeuge an das liegende Winkel der Erde transportieren möchtest, dann wird's halt schwierig. Denn du kannst schlecht mit einem Paraglider machen, damit du dann CO2-Fußabdruck im Griff hast. Deswegen ist es dann am Ende, glaube ich, umgekippt.
Ich glaube, Paris-Dakar bei dieser Wüstenrallye, da war auch schon ein E-Fahrzeug mit dabei. Ich weiß das bloß nicht, welches. War das ein von VW ein umgebauter oder war es auch ein Franzose? Ich weiß es nicht. Ich habe das am Rande mal mitbekommen, dass da einer elektrisch mitgefahren ist.
Ich weiß auch nicht mehr. Ich
hätte mir vorstellen können, ein Touareg oder sowas wäre da elektrisch mitgefahren. Oder? Nee, ich glaube, da habe ich jetzt ein bisschen, bin ich mir unsicher.
Ja, ich weiß es auch nicht genau, aber es könnte tatsächlich sowas sein. Oder VW hätte quasi Möglichkeiten, nachdem sie mit dem IDR diesen Pikespeak-Rekord gebrochen haben, haben sie ja doch eine gewisse Expertise sich erarbeitet in diesem Projekt. Mhm. Das lässt sich sicherlich nicht einfach 1:1 auf jedes Motorsportprojekt übertragen, aber können wir schon vorstellen, dass man da was draus machen kann, aus dem, was man da gelernt hat, ne?
Ja, unterm Strich ist eigentlich in jeder Kategorie ein Elektrofahrzeug möglich.
Wie sind wir denn da hingekommen?
Also
zum Beispiel bei Bussen.
Ja.
Ha, was?
Stimmt. Richtig cooles Thema.
Gute Idee. Wir haben darüber berichtet, im Frühjahr ging ja schon von Flixbus der erste komplett elektrische Fernlinienbus zwischen Paris und Amiens in Betrieb. Und sie hatten da ja schon angekündigt, dass auch in Deutschland ein solcher Bus fahren werde. Und jetzt ist es soweit. Seit letztem Donnerstag fährt zwischen Frankfurt am Main und Mannheim viermal täglich der elektrische Flixbus. Der elektrische Flixbus, Entschuldigung, hin und her. Und das ist zwar eine überschaubare Strecke von 115 Kilometern, aber das macht ja erstmal nichts, denn da geht es ja viel mehr um die Signalwirkung und eine gewisse PR kann man damit, glaube ich, auch treiben. Und es ist einfach komplett eine geile Idee, wenn man sich anguckt, was so ein normaler Bus an Diesel verbrennt auf so einer Strecke.
Ja, also ich habe mal eine Aufsplittung gesehen. Da wurde mal dargestellt, wie viel CO2 pro Person und pro Personenkilometer erzeugt wird, wenn man dann halt, ich sag mal, Bus, Bahn, Auto und so weiter fährt. Und damit ist der Bus, weil er halt so viele Leute mitschleppen kann, mit das eigentlich sauberste Verbrennerfahrzeug.
So ist es.
Ja, pro Kopf halt. Dann.
Pro Kopf und pro Kopfkilometer gesehen, genau.
Ja. Und das macht's ja aus.
Ja, und hier an der Stelle komplett dann sauber sowieso, ne?
Ja, aber ich glaube, das ist
man,
wieder...
Ja. Man müsste eigentlich da direkt mal hinfahren, und das mal, um das mal zu testen auf der Strecke. Also wenn man Zeit hätte, aber mich würde es echt mal interessieren, wie das so abläuft.
Ich würde auch gerne
mal fahren. Eigentlich nicht nur so ein Stadtbus, sondern halt echt ein Fernbus.
Genau. Ein Reisebus, ja. So ein richtig großer Klotz.
Ja.
Aber der fährt ja in der Nähe von Mannheim, ne? Mannheim, da wohnt ja mein Bruder. Der ist ja heute, der ist ja extra zum nach Hockenheim gefahren, zu diesem E4 Festival, oder wie es heißt. Und ja, vielleicht kriege ich den dazu, mal elektrisch Bus zu fahren. Die Flixbusse sind ja meistens auch nicht so teuer.
Nee.
Müsste eigentlich mal testen.
Ja.
Ja, und die Frage, die sich natürlich stellt, ist, war es ein elektrischer Bus? Das kann ja gar nicht funktionieren. Das wird man wahrscheinlich von vielen hören, die es nicht besser wissen. Die Sache ist halt eigentlich relativ einfach. Sie gehen ja da schon eher den sicheren Weg, wählen eine Strecke, die ja locker fahren kann, unter allen möglichen Umständen. Ist natürlich klug, das so zu machen.
Gut, du willst auch keine Fahrgäste
nicht gleich
drin haben und dann sagen,
genau.
Sehr geehrte Fahrgäste, wir Akkus müssen leer. Leider Hypermeilen.
Genau. Warum fahren wir so langsam, Mami? Ja, und genau, sie fahren, wie gesagt, viermal am Tag hin und her. Ein- bis zweimal am Tag wird es geladen. In Mannheim gibt es wohl am zentralen Omnibus-Bahnhof eine Ladesäule, die man benutzen kann. Und in Frankfurt haben sie sich eine temporäre Ladestation hingestellt und laden da zweimal 40 kW AC direkt in den Bus mit zwei Steckern.
Das sieht lustig aus, ne? Da hat man ja dieses tolle Bild mit diesem grünen Bus. Eine ähnlich lackierte oder folierte Säule steht davor. Und dann kommen da tatsächlich zwei Kabel raus.
Ja.
So, und wenn man sich das Bild genauer anschaut und die Stecker anschaut, da hätte man jetzt denken können, okay, das sind diese typischen Mennekes CCS-Stecker, sind es aber nicht. Na, also ich habe dann nachher herausgefunden, dass es Tatsache 40 Kilowatt pro Stecker reingeladen wird. Auch die Akkus, die dort verbaut werden, man muss jetzt dazu sagen, der Hersteller des Busses ist BYD. Ja, und die haben ja wie bei dem E6 und weiß jetzt gar nicht, wie die anderen da heißen.
Ich auch nicht.
Nur
den E6.
Die haben die Akkus auf Lithium-Eisenphosphat-Basis drin. Das hat der Bus hier auch. Der Akku selber hat wohl eine Gesamtkapazität von 350 Kilowattstunden. 350, das ist ja ein bisschen weniger als die Hälfte, was in den Tesla Semi rein soll. Ne?
Ja.
Und laut Hersteller fährt man mit diesem Akku um die 320 Kilometer weit. Das heißt, mit den 115 Kilometern pro Strecke ist man da locker in diesem, also ja, auf der sicheren Seite, sage ich.
Ja, also unterm Strich im Prinzip pro Kilometer eine Kilowattstunde.
Ja.
Also jetzt mal ganz grob gerechnet.
Ja, ein bisschen mehr.
Schon krass.
Und,
aber gut, das ist halt auch ein Riesenteil.
Ist ein Riesenteil. Ist jetzt natürlich nicht nur schwer, auch, ich sag mal, Schrankwand, ne? Auf der Autobahn fahren. Gut, der kann 100 Stundenkilometer schnell fahren. Damit ist er auch noch ein bisschen schneller als ein LKW. Und ja, das kostet schon seine Energie. Ja.
Ich finde es trotzdem komisch, dass es zweimal 40 Kilowatt Wechselstrom ist.
Ja, ich weiß.
Es ist ein, also die Batterie braucht ja Gleichstrom. Das heißt, der Inverter sitzt im Bus. Zwei Inverter wahrscheinlich dann. Das ist jetzt nicht so schlau, glaube ich. Also man hätte ja auch einfach die Station, also in die Station die Inverter einbauen. Klar.
Ja gut, ich bin
es ja. Es kommt der Wechselstrom raus.
Ich bin ja vorhin deswegen auch auf BYD nochmal direkt gesprochen. Aber ich hab direkt nochmal auf BYD gesprochen, weil wenn du dir die Fahrzeuge von den Chinesen anschaust, die haben nichts anderes. Also die haben ihren, wie heißt der Ladestandard drüben, der so ähnlich aussieht wie Chardemo?
GBT.
Den GBT, den gibt's hier nicht.
Ja.
So, und alle Fahrzeuge.
Stimmt, das ist Wechselstrom.
Selbst der BYD, der E6 und sowas, die haben alle Wechselstrom. Auch 40 kW. Ne?
Das
also
heißt,
die nutzen dort die gleiche Technik.
Ja, genau. Die haben sich nicht die Mühe gemacht, da irgendwie ein CCS oder Chardemo einzubauen.
Ja, also das hättest du ja locker einfach
machen können mit einem Stecker 100 kW.
Das ist wahrscheinlich einfach die pragmatische Lösung.
Ja.
Ne? Wird wahrscheinlich auch die günstigste sein.
Genau. Und ich meine, das ist dieser eine Bus.
Ja.
Und der fährt diese eine Strecke hin und her. Ich nehme an, sie wollen einfach vor allem Erfahrungen gewinnen damit.
Ja.
Und mit dem Ding auch auffallen, eine gewisse Werbewirkung auch erzielen. Denn wenn man sich den so anschaut, da fällt einem rein optisch dann auch was auf. Der ist nicht so dieses normale, kitschige Flixbus-Grün, sondern der ist auch optisch etwas anders, ne? Der ist ganz hübsch foliert, so Aquamarinen mit so grün-blau Verlauf, irgendwie je nachdem, wie das Licht einfällt. Und da haben natürlich die Herren und oder Damen DesignerInnen sich Sachen gedacht dabei, ne? Ich finde es immer sehr spannend, wenn diese Designer darüber sprechen, was sie bewogen hat, bestimmte Dinge auf eine bestimmte Art und Weise zu machen. Und hier ist die Idee, dieses Aquamarin ändert eben nach Lichteinfall die Farbe zwischen grün und blau. Und das soll den Stromfluss symbolisieren.
Mhm.
Und außerdem signalisiert dieses Blau quasi die reingehaltene Atmosphäre, dieses saubere. Und das Grüne steht für den Ökostrom und die Flixbus Markenfarbe und Ökostrom, weil sie nämlich nur 100% aus erneuerbaren Energie Strom beziehen über Greenpeace Energy, mit denen sie kooperieren. Was ich wieder schön finde, weil es ein zu Ende gedachtes Paket ist. Das ist nicht nur so, wir machen das jetzt irgendwie, sondern die haben darüber nachgedacht. Ja, die haben genommen, was da ist, weil die hätten wahrscheinlich auch gerne einen MAN-Bus genommen, aber die bauen halt keine Busse mit Elektroantrieb, also können sie die nicht nehmen. Dann wird jetzt wieder geweint, ja, warum hier Chinesenbus und so? Ja, es gibt keine anderen. Ne? Das muss man sich mal reinziehen, dass immer alle woanders hinlaufen müssen, weil es das zu Hause einfach nicht gibt. Das ist schon ein bisschen schade. Ich meine nichts gegen Globalisierung, aber es ist ja gerade mit Autos, LKWs, Bussen, dem ganzen Kram, ist ja nicht so, als hätten wir keine. Eben. Es wäre wirklich schön, wenn man da nicht ganz so weit hinten dran wäre. Das hätte schon was für sich. Und na gut, sind halt jetzt BYD-Busse. Aber bei Bussen, ich meine, interessiert es am Ende sowieso keinen, was da vorne drauf steht. Jedenfalls die Leute, die damit fahren, juckt es, glaube ich, überhaupt nicht. Und dann eben auch darüber nachzudenken, okay, wie setzen wir den ab von der normalen Busflotte, damit es auffällt, damit die Leute darüber nachdenken und was können wir jetzt da noch machen, damit es so gut ist wie möglich. Okay, wir gehen eine Kooperation ein, wir tanken auch wirklich nur den ökologisch wertvollen Strom. Das macht einfach komplett Sinn.
Und ich habe gesehen, die haben einen Aufkleber von Atmosphäre drauf. Das heißt, da werden sie wahrscheinlich auch nochmal irgendwie CO2 kompensieren.
Ach so, ja, stimmt hier. Genau. Sehe ich jetzt auch gerade.
Das benutzt man ja normalerweise, um zum Beispiel den Flug jetzt zu kompensieren. Und da zahlst du halt dann deinen Obolus.
Genau, der CO2-Ablasshandel sozusagen. Genau.
Du hattest vorhin so schön das Thema eingeleitet mit der Fixbus, ne? Also, ja, weil er so fix ist.
Mhm.
Wir haben noch zum Motor noch gar nichts gesagt.
Nee, haben wir nicht.
Und zwar stecken dort zwei Elektromotoren drin mit jeweils 180 Kilowatt oder für die alte Denke 2x245 PS. Und je 1500 Newtonmeter Drehmoment.
Was?
Ist wahrscheinlich aber trotzdem recht normal, oder?
Für einen LKW oder für diese Antriebsart ist es relativ normal.
Ja. Wollte gerade sagen, also das ist natürlich erstmal shockingly high,
ja,
aber nur wenn man sich nur mit PKWs auskennt.
Ja, ja. Aber ich denke mal, schlussendlich wird er fast jedes Ampelduell mit einem Bus oder mit einem LKW gewinnen.
Ja, sicher. Außer der Semi kommt um die Ecke. Da kannst du mal richtig Truck Race machen. Apropos Semi. Wollen wir noch ein bisschen Richtung Tesla gucken?
Klar.
Bevor der Marcel weg muss. Nur damit ihr es wisst, der Marcel muss sich nachher vorzeitig ausklinken. Ich gehe davon aus, die Sendung wird nicht zu Ende sein. Aber Termine sind Termine.
Ne? Es tut mir wahnsinnig leid.
Mir auch. Mich macht das nachhaltig traurig. Ich werde auch danach oben sitzen und in ein Taschentuch weinen.
Okay.
Vielleicht. Je nachdem. Kommt drauf an, was du ja auf dem Tisch zufällig liegen lässt, wenn du gehst, damit ich mich besser fühle.
Ich habe da so ein
Luftballon.
grünes Gummiding liegen, genau.
Okay, da reden wir jetzt lieber nicht drüber. Okay, es gibt weitere Informationen zum Tesla Model 3. Und es gibt jetzt nicht nur das für das Long-Range-Modell und das Nicht-Long-Range-Modell. Jetzt gibt es noch eins dazwischen. Gute Idee oder was?
Mid-Range. Macht das Sinn?
Ja, also Mid-Range haben sie reingebracht. Das Short-Range oder Standard-Modell gibt es ja noch nach wie vor nur auf dem Papier. Ja.
Wie heißt es denn wirklich?
Standard.
Standard?
Eigentlich nur Standard.
Okay.
Genau. So, und komischerweise haben sie jetzt ein Modell geschaffen für 46.000 US-Dollar in der Startversion, sage ich mal. Kannst natürlich dann auch wieder Felgen, Farben und Interieur auswählen. Aber die haben ja da an der Stelle eine ganze Menge zusammengestrichen. Ne? Das gilt halt ja nicht nur für das Model 3, sondern auch für S und X. Demnach soll das Midrange eine etwas kleinere Batterie bekommen.
Ne? Also gleiche Batterie, weniger Zellen.
Gleiche Batteriearchitektur, weniger Zellen, genau.
Genau, nicht zu verwechseln mit dem alten Model S-Ding, So, du hast einen 75er Akku, aber nur 60 freigeschaltet und du kannst sie per Software freischalten, sondern einen tatsächlich weniger genau. Energie enthaltenden Akku.
Genau, also man spricht genau von 12 Kilowattstunden weniger. Ne, die ursprüngliche, also die Long Range Variante hat ja einen 74 Kilowattstunden Akku drin. Dann bist du hiermit bei 62. Mhm. Und dann, man munkelt jetzt so, das habe ich jetzt auch bei Electrex auch rausgelesen, die Standardvariante hat weitere 12 Kilowattstunden weniger, also 50 Kilowattstunden Batterie. So, Batteriekapazität. Und somit kommt die Midrange-Variante auf 260 Meilen Reichweite, 418 Kilometer. Das sind dann halt auch 50 Meilen weniger. Und ähnlich ist es ja auch mit dem Standard gelagert. Ne? Der war ja damals auch mit 210 Meilen als Reichweite angegeben. Und da hat man immer so schöne 50er-Sprünge drin. Ich weiß jetzt nicht, ob das zufällig ist oder ob das jetzt Marketingzahlen sind oder.
Wahrscheinlich, damit es halt einfacher ist.
Damit es ja interessanter klingt. So, und was ich noch einen ziemlich lustigen Ansatz an der Stelle finde, den hat Electrek unten mit in seinen, wie schreiben die es immer so schön, Electrek's Take mit reingeschrieben. Die nutzen wahrscheinlich diese Midrange-Variante einerseits, um Kunden ein günstigeres Fahrzeug anzubieten, andererseits aber auch, um die Produktion des Fahrzeugs ein bisschen nach oben zu treiben, die Produktionsmöglichkeit, weil du mit dem Fahrzeug deutlich weniger Zellen verbrauchst. Ne? Und dann kannst du zum Beispiel, spinn jetzt mal, Hausnummer X Zellen, kannst du 5000 Long-Range-Modelle bauen. Und mit der Mid-Range-Variante sind aber 6000 Stück möglich. Und somit kannst du halt einen gewissen Anteil an Produktionskapazität in Zahlen umsetzen, in höherem Fahrzeug-Output, sage ich mal.
Und bewegst vielleicht auch Leute dazu, die normalerweise zum Standardmodell gegriffen hätten, jetzt schon zu reservieren.
Ja, zwei Fliegen mit einer Klappe.
Ja, finde ich jetzt auch nicht schlecht. Also du hast ja auch schon mal verlautbart, dass du dir so eins auch kaufen würdest.
Interessant wäre es natürlich. Die Frage ist, ob mir die Ausstattung nachher reicht. Ne? Weil das, was jetzt alles verfügbar ist, ist für mich nichts. Ich wollte eigentlich schon immer einen Allradantrieb haben. Blau, gut, das kriege ich bei dem auch hin. Die Reichweite,
den Allrad gibt es da gar nicht.
Den Allrad gibt es
bei dem keine D-Version, ja.
Genau. Na, die D-Version ist im Augenblick nur im Long Range.
Und teurer geworden wieder.
Ja. Und was die beim Long Range jetzt noch weggenommen haben, dort gibt es nicht mehr den reinen Heckantrieb. Den kannst du auch nicht mehr konfigurieren.
Interessant. Ja. Das ist tatsächlich interessant.
Ja gut, aber ja, wie man es halt von Herstellern kennt, der wird wöchentlich werden da Sachen geändert.
Ja, ja. Also die spielen da auch eine ganze Menge mit rum derzeit. Ja, und ähnlich mit dem Interieur. Du hast jetzt ja auch nur noch diese beiden Varianten, dunkles und weißes. Ne? Dafür hast du das Weiße aber jetzt auch in allen Varianten, nicht nur wie vorher in der Sport, also in der Performance-Variante. Und es gab ja nur dort am Anfang diese weiße Innenausstattung. Wem die gefällt? Also ich finde, dass es recht hell aussieht, recht das Fahrzeug von innen recht groß macht, aber du hast halt
ja, einen, das nutzt sich schnell ab, glaube ich, oder?
Ist halt die Frage.
Ja, muss man drauf stehen, glaube ich.
Ich glaube, das
auch
ist schon
Interieur.
Ja, ich glaube, das ist schon sehr empfindlich. Also gerade so Sachen, auf denen man viel sitzt, die will man eigentlich möglichst unweiß haben, glaube ich.
Mit allem drum und dran musst du dann aber diese weißen Sitze komplett häufiger oder ich sag mal, was heißt häufiger? Du musst die besser pflegen. Wahrscheinlich doch auch häufiger reinigen, damit also man da halt die ganzen Flecken und sowas
nicht. Die beim Model S und Model X halten ja schon ziemlich gut durch, diese Fake-Leather-Sitze. Aber trotzdem, klar, du siehst halt einfach jede Abreibung von deiner Jeans zum Beispiel.
Ja, das habe ich bei einem Kollegen auch gesehen. Der hat einen, was heißt dunkelbraun? Also nicht so ein typisches ganz dunkles Leder, sondern schon ein bisschen heller. Und er hat auch Jeans. Da siehst du in dem Leder Tatsache diese blauen Hosen, ich weiß nicht, das muss der Farbstoff sein, der dann da übertragen wird, wie auch immer. Die sehen, der Wagen ist auch relativ neu, nach kurzer Zeit sieht es schon ziemlich komisch aus.
Ja, man merkt es erst gar nicht, dass es sich ein bisschen verfärbt und wenn du es dann wirklich mal sauber machst, siehst du erst, was da alles rausgeht.
Ja.
Das ist krass.
Will man das?
Nee.
Das Problem ist halt, wenn du ein weißes Fahrzeug hast und man sieht dann nachher, dass es nicht mehr weiß ist.
Ja. Das aber dann, genauso kann es dir auch passieren bei deinem schwarzen Fahrzeug, dass irgendwann die Sitze speckig werden und auch nicht mehr schön aussehen. Also bei den ganzen gebrauchten Model S, die wir auch von etlichen Autohäusern kennen, das ist teilweise schon echt abgeranzt. Dann. Also pflegen muss es so oder so.
Genau. Dann, man sagt ja immer, die E-Autos, die kommen super klar mit 200, 250.000, 300.000 Kilometern, aber den Sitzen, dem Lenkrad, den Türgriffen, solchen Sachen, den sieht man es halt einfach.
Den siehst du dann
nicht. Ändert sich ja auch nichts.
Genau. Wenn da vom Lenkrad wirklich nur noch der metallene Innenkranz da ist.
Ja gut, es gibt ja gerade beim Lenkrad, ne, da hast ja gibt ja so Leute, die cremen sich die Hände gerne ein, damit die Haut nicht so spröde wird und so. Ja. Und genau das gleiche passiert dann aber mit dem Lenkrad. Da löst sich dann nämlich schön das Leder auf und da sehen manche Lenkräder nach kurzer Zeit eigentlich schon auch richtig schlimm aus. Ja. Als wenn die Leute buchstäblich ins Lenkrad gebissen haben.
Ekelhaft. Naja, gut. Weißes Interieur.
Ich finde es trotzdem interessant mit dem Midrange. Also guter Move irgendwie.
Ja. Also ich denke mal, die holen damit eine ganze Menge Leute ab. Weil der Kompromiss ist eigentlich schon ein guter, den du dort
einbist. Klar, das reicht immer noch absolut aus, die 400 Kilometer.
Was machen sie beim Model 3 noch neu? Es gibt ja in dem Performance-Modell eine Option Track Mode. Mhm. Da kannst du ja das Fahrzeug anscheinend noch ein bisschen sportlicher über den Rundkurs bewegen. Und sogar, ich glaube, wie nennt man das?
Driften.
Driften, genau. Jetzt hat mir gerade das Wort gefehlt. So, und was dort wohl auch aufgefallen ist, dass die Rekuperationsfähigkeit im Track-Mode höher ist als bei den Standard-Model 3. Ja. Motorisierung oder Fahrmodi, wie auch immer. So, und jetzt soll es wohl auf Kundenwunsch oder haben sich wohl des Öfteren Kunden darüber geäußert, sie hätten gerne auch eine höhere Rekuperation in dem Normalmodell.
Unbedingt. Das siehst du ja jetzt schon bei den ganzen Teslas, die haben genügend Akkukapazität, aber die Reku ist eigentlich gering, wenn du es vergleichst mit einem Kona, mit einem Ampera E, mit dem E-Pedal vom Nissan Leaf.
Ja.
Was zwar dann keine Reku ist ausschließlich, aber der Effekt ist einfach cool.
Ja, was machen die zwischen 50 und 80 Kilowatt, ne? Rekuperation. Ja. Und wenn man sich überlegt, dass ja ein Model SX bei den großen Batterien über den Supercharger ja mit bis zu 115 Kilowatt geladen werden können. Ne? Und ich sag mal, so eine Energiezurückspeisung in dieser Höhe ist ja sowieso bloß ein Peak.
Ja.
Das hast du ja einmal kurz, um an die Serpentine ranzubremsen oder an die Ampel ranzubremsen. Das ist ja jetzt nicht wirklich, dass man da über eine 10 Minuten lange Ladung spricht. Ich denke mal auch, dass es einen Akku nicht so krass schädigt wie jetzt eine Ladung.
Ja.
Ja, soll bei Model 3 mit dem nächsten Update kommen. Ähnlich oder mit diesem Update zusätzlich auch noch die Unterstützung vom Key Fob.
Auch cool, gell?
Krass, oder? Eigentlich.
Seit wann gibt's den?
Den gibt's.
Der wird jetzt erst ausgeliefert
mit den neuen Modellen. Die haben halt schon mal so die Platine und das Gehäuse von dem Schlüssel mal gezeigt, auch bei Electrek. Aber jetzt soll der Schlüssel in der Software des Fahrzeugs auch berücksichtigt werden oder mit ansprechbar sein.
Macht Sinn, weil sonst hast du den Schlüssel und ein Auto, aber wenn die nicht miteinander sprechen, ist halt. Aber warum will man jetzt einen Key Fob?
Ja, weil man den schon immer wollte. Meine Meinung.
Ja, einerseits das. Andererseits, ich sag mal, die Karte selber ist ja an manchen Stellen als hinderlich beschrieben worden.
Ne? Ja, sorry, die Karte, die nervt. Karte allein, dass er die dann immer unten reinlegen muss, das ist nicht gut gelöst.
Gut, die Karte ist ja ein passives Zugangsmittel. Ne? Und der Key Fob ist ein aktives. Ne? Da kommuniziert der Auto mit dem Schlüssel und umgedreht, und damit er halt rechtzeitig dann aufgeht. Wie auch immer. Ist ja auch mit der Grund, warum ja die Fahrzeuge so gerne geklaut werden, die so Keyless Entry-Systeme haben. Tesla gehört ja mit dazu.
Klar.
Ne?
Aber da unterscheidet sich jetzt auch die Karte nicht. Also der Schlüssel kann halt aktiv öffnen. Aber die Karte.
Ja, kann halt auf größere
Die Karte Entfernung. Sendet nicht. Die
Karte sendet nicht.
Genau, der Schlüssel sendet. Wird nur gelesen. Ja,
genau.
Das stimmt.
Genau.
Ja,
genau. Hast recht, kommunizieren sorry. Schon aus, auch, aber das ist halt NFC auf.
Genau, das ist am
Auto. Near Field.
Genau.
Genau. Muss halt schon sehr nah dran sein. Und der Key Fob funktioniert wie bei den anderen Keyless Entry Autos und so weiter, dass der merkt, wie du kommst. Wobei eigentlich ja die Option A für Model 3 ist doch eigentlich Handy-App, oder nicht?
Ja, aber auch das wird mich nerven. Also auch selbst wenn es zuverlässig funktioniert, du musst halt Oder halt eben auch nicht, wenn dann die App mal im Hintergrund abstürzt oder war ja auch so.
Genau, du also rechnest, man hat's du rechnest ja damit, dass es funktioniert. In den meisten Fällen funktioniert es und manchmal kackt die App ab und dann geht's genau nicht.
Und ich
dann
will nervt's. Nicht mit dem leeren Handy-Akku vor meinem Tesla stehen und dann nicht öffnen können. Das ist einfach Quatsch.
Ich will nie mit einem leeren Handy-Akku irgendwo stehen, ehrlich gesagt.
Mittlerweile ja. schon, ja.
Was?
Will ich nicht mit einem leeren Handy-Akku irgendwo stehen.
Ja, das...
Das will man nie.
Nee, dann ist, ich meine, was will man? Kann man ja nichts mehr machen dann.
Gar nichts.
Da kann ich nicht mal Bescheid sagen, dass mein Akku leer ist. So. Ja, wie auch immer. Keine Ahnung. Jedenfalls gibt es dann jetzt einen Keyfob. Super. Was gibt es noch Neues?
Ja, die.
Na, warte mal kurz. Was? Wenn du sagst, die werden ausgeliefert mit den jetzt, mit den Modellen, die jetzt neu kommen, was ist mit den Leuten, die ein Auto schon haben? Könnt ihr den haben, optional? Oder?
Genau das ist die Frage.
Ja.
Also die Software wird es dann wahrscheinlich packen, die Hardware. Man munkelt dort ja auch bei Electric. Man munkelt ja, dass die Schlüssel nachgekauft werden können wie bei S und X. Ja, dann kostet so ein Schlüssel, glaube ich, zwischen 120 und 140 Dollar, was ich da gesehen habe. Und dann muss das Ding halt noch eingelesen werden.
Also ganz normal.
Das ja.
Geht ja nicht anders.
Bin mal gespannt, ob dann auch irgendwann mal die ersten User, die jetzt halt schon ein Fahrzeug haben, wirklich zu dieser Variante greifen und dann auch ja wahrscheinlich ein YouTube-Video oder sowas posten, dass die da jetzt mit dem Schlüssel das Auto aufmachen können.
Aber der Keyfob ist trotzdem optional. Zukünftig. Ja,
so habe ich das rausgelesen.
Also du hättest dann nicht nur zwei, sondern drei Möglichkeiten. Smartphone-App, Karte mit NFC und Keyfob ganz klassisch.
Genau.
Also mehr oder minder klassisch. Ne? So richtig klassisch ist halt so ein richtiger Schlüssel. Aber das wird wahrscheinlich schwierig.
Was mich noch interessieren würde, was kann man mit dem Auto alles mit dem Schlüssel alles aufmachen?
Türen,
Kofferraum. Zweifel die gleichen Geschichten wie beim S.
Frank.
Ja. Also, dass es dann einen Klick macht hinten, weil hinten der Kofferraum, der springt ja nicht richtig auf, der macht ja nur Klick. Ne?
Ja, gut, den hast du dann, musst du mal
rumfragen. Front eigentlich auch. Stimmt.
Wie das dann ist.
Ja, und die Türen, ja.
Ja, entriegelt.
Die Türen hat er ja nicht. Also, das ist ja kein X.
Ja, schon klar. Aber wenn du mal jetzt zum Beispiel diese Türbetätigung im Model 3 drückst, den Knopf, springt die Tür auch auf.
Mhm, innen drin meinst du?
Ja. Ja. Es ist ja kein anderer Mechanismus. Es wird ja bloß die Entriegelung und dann geht die Tür ja schon, springt schon ein Stück auf.
Ach so, meinst du? Ja. Ja. Ja gut, aber wenn du jetzt draußen im Regen stehst, dann willst du ja nicht, wenn du da hingehst, dass dann die Tür aufspringt.
Ja, so weit wie beim
X. Oder in der Waschanlage. Noch schlimmer. Hatte ich mal mit dem X.
Da darf
ich auch mal. Nicht gut.
Au.
Gerade noch gut gegangen.
Oh Mann.
Tja, was darf den Nutzer noch erwarten? Navigation on Autopilot. Navigation on Autopilot. Das ist diese tolle Funktion, wo in Amerika die Fahrzeuge, ich sag mal, auch die Autobahnen wechseln können.
Die Spuren wechseln.
Spuren wechseln können, Autobahnen wechseln können, wo du selber gar nichts mehr machen musst. Also stellst ein, ich will von A nach B.
Also inklusive, ich fahre auf eine von der Autobahn runter auf eine andere Autobahn.
Richtig, genau. Und, so. Und wenn vor mir ein Mitfahrer ist, der langsamer fährt, als mein Tempomat eingestellt ist, dass der auch automatisch überholt. So.
Ist aber auch bei Model S und Model X schon so.
Genau.
Mit dem 9er Update.
Ja, was haben wir noch? Änderungen im User-Interface, die sind sehr allgemein gehalten, da wurde nichts weiter dazu gesagt.
Gut, die machen
da auch da passiert Updates, immer wieder was, genau.
Ja, gerade bei Model 3 ist es ja recht crucial, weil es ist ja der einzige Bildschirm. Das heißt, da willst du dann im Zweifel den Button, um Funktion XY machen zu können, nicht oben rechts platzieren, wenn der wichtig ist.
Der sollte in der Nähe sein.
Genau, das heißt, da wird es dann auch User-Experience-Updates geben hinsichtlich der Geschichte.
Verstehe. Model 3. Und was macht das Model 3 noch? Es macht, dass Tesla so viel Geld verdient, dass die Zahlen schwarz sind nach dem Quartal. Wow.
Wow, genau.
Da? Irgendein Artikel hat getitelt, Musks späte Rache.
So. Endlich
haben
wir es geschafft.
Hat alle Lügen gestraft, die gesagt haben, ihr geht kaputt, ihr fallt um, ihr geht unter, ihr seid pleite, ihr kriegt es nicht hin.
Schon seit 5 Jahren.
Schon seit 5 Jahren sind sie eigentlich schon weg vom Fenster. Sie haben sich tatsächlich durchgebissen. War ja auch nicht immer schön. Ne? Wird auch wahrscheinlich weiterhin nicht immer schön sein. Aber welches Business ist schon immer schön? Jedenfalls hat man jetzt zum ersten Mal, seit es Tesla gibt, Gewinne eingefahren.
Jein.
Ja.
Ja? Jein. Gab es nicht ein Quartal mal, wo sie ganz knapp über der Null waren?
Ja, okay, aber nur mit Umweltzertifikaten.
Nur mit
Umweltzertifikaten. Genau, da war, okay. Das war diese Handelei mit den Zertifikaten, die lassen wir jetzt mal außen vor.
Ja, okay. Also hier das ist jetzt echter Gewinn.
Echter Gewinn, ja, okay.
Genau. Das ist doch mal toll. Und zwar weisen sie einen Überschuss fürs dritte Quartal 2018 aus von 312 Millionen US-Dollar bei 6,8 Milliarden Umsatz. Mhm. Hauptursache wohl, laut eMobly.com, schöne Grüße an dieser Stelle, die Verkaufszahlen des Model 3 und die hohe Bruttomarge, die das Auto hat, von 20%. Und dann ist letztendlich genau das eingetreten, was man sich immer gewünscht hat, wenn man auch nur ein bisschen Tesla-Fanboy irgendwie ist, dass man gesagt hat, okay, dieses Model 3, das ist das Auto, das verkaufen sie wie warme Semmeln oder Brötchen, je nachdem, wo man wohnt. Und damit können sie Geld verdienen und das wird, wenn das klappt, dann sind sie durch.
Jetzt Wahnsinn. Muss man nur schauen, ob sie es A halten und B, ob das dann nicht doch beschönigt ist, weil wohl auch gemunkelt wird, dass sehr, sehr viele Forderungen, die sozusagen Tesla noch bezahlen muss, an die Zulieferer dann erst danach getätigt werden.
Ja, gut, aber das heißt, das sind ja die gleichen Spiele,
klar,
die alle machen.
Das muss man natürlich auch berücksichtigen.
Genau, aber das berücksichtigst du bei den anderen auch nicht.
Nur, das machen die genauso zum Quartalsende.
Genau. Ja. Da schaut man schon, dass die Zahlen so schön sind, wie sie sein können. Und wenn man dann halt irgendwie was aufs nächste Quartal verschieben muss, damit in diesem Quartal die Zahlen schöner sind, dann ist das halt so. Das machen wahrscheinlich nicht nur andere Autohersteller, sondern überhaupt Firmen und vor allem auch Konzerne gerne. Die schieben das Zeug schon so hin, dass es für den Aktionär passt und dass die Aktie schön absolut weiter steigt. Apropos Aktie steigt, ist irgendwie gestiegen, habe ich gehört, ne?
Krass bisschen, gestiegen.
Ja. Ein bisschen, ja. Also die Analysten haben ja eigentlich schon vorausgesagt, dass die Zahlen deutlich besser aussehen werden. Man ging wohl irgendwie in Richtung 5,4 oder 5,7 Milliarden Dollar Umsatz. Jetzt haben sie es halt mit 6,8 ja deutlich überschritten. Und bei diesen 5,7 Milliarden kam wohl irgendwie ein Verlust von 70 Dollar Cent raus, ne, pro Aktie.
Ja.
So, und jetzt mit den neuen oder mit den echten Zahlen sind es halt 1,53 Dollar pro Aktie Gewinn geworden. Und damit, ja, jetzt ist halt die Frage, wie sich das weiterentwickelt. Bleiben die jetzt erstmal, ist es jetzt erstmal so ein, auch so ein börsentypischer Hype, wo es dann erstmal schön nach oben geht, dann nehmen die Leute ihre Gewinne mit, dann fällt es wieder und so weiter.
Ja, also die Aktie ist grundsätzlich momentan ziemlich volatil.
Ja.
Also die war bei 250 Dollar.
Ja.
Oft. Immer
oder wieder. 220, 230 Euro.
Genau. Und jetzt ist sie gerade wieder bei 330 Dollar.
Ja. Wahnsinn.
Ja.
Schauen.
Da schwankt es schon ziemlich.
Oh, also wenn es oben bleibt, muss ich nicht so viel aus eigener Tasche bezahlen.
Für dein Model 3 dann?
Ja, klar. Ich lasse das ein bisschen mitfinanzieren.
Das ist doch gut. Sein. Können die ganzen Shorter dein Model 3 finanzieren?
Ja. Insgesamt kommt dann vielleicht ein ganzes Auto bei rum.
Schön wär's.
Träumen Sie weiter. Warum ja, nicht?
Kannst vergessen.
Schön, dass du das auch selbst einsiehst.
Es ist leider so.
Genau, man darf sich da keinen Illusionen hingeben. Ich meine, es passieren die wildesten Sachen. Das Problem ist nur, wenn man davon ausgeht, dass die wildesten Sachen passieren, dann kann man schon mal ordentlich auf die Fresse fallen.
So ist es.
Sollte man nicht machen.
Nee.
Lieber weniger erwarten und sich dann hinterher mehr freuen.
Mehr freuen.
Apropos freuen. Der Jakob hat vorhin in der Pre-Show gesagt, hier, Porsche macht jetzt hier diesen Cross-Turismo, die werden den dann jetzt auch produzieren. Ende 2019 fangen sie an, das Ding zu bauen. Und ich habe gesagt,
das stimmt nicht ganz. Ich habe da reingeschrieben, dass der Taycan Ende 2019 produziert wird. Und dann im Anschluss, irgendwann danach, werden sie dann den Cross-Turismo, wie auch immer der dann heißt, produzieren. Aber sie werden ihn auf jeden Fall produzieren. Das ist da die wichtige Message.
Verstehe. Da habe ich tatsächlich jetzt die einzige Zeile, die du als Kids da reingeschrieben hast, habe ich jetzt auch noch falsch zusammengefasst.
Investigativer Journalismus.
Habe ich komplett verkackt. Tut mir leid. Aber du hast das ja standepedig richtig gestellt. Und ich so, mein Gott, das Ding ist so hässlich. Und wie siehst du das?
Das hast du aber auch damals schon gesagt.
Ja.
Die Bilder sind ja jetzt nicht neu.
Nee, die Bilder sind die nicht Fotos. Neu. Ich finde den abscheulich.
Der ist richtig cool.
Was ist denn da cool? Ich meine, da gibt's wirklich von Matchbox die krassesten Fantasieautos, die sehen besser aus als der. Das ist alles falsch.
Oh. Ich finde den schick.
Aber ist es nicht eigentlich doch wieder ein hochgesetzter Taycan?
Ja, natürlich.
Ja, das
aber trotzdem
also so leichte Stollenreifen drauf, also hier wie so ein ja,
es ist völliger
Porsche Quatsch. 911 Allroad.
Völliger.
Ja, das sind diese Quatsch. Ganzen Allroad Geschichten, da gibt's ja auch. Genau. Wie heißt es bei Skoda? Scout und Allroad bei Audi und
ja.
Ja, das ist so ein bisschen.
Ja, sicher, wer es braucht. Ich meine, es ist halt ein Elektrofahrzeug, von daher sehe ich es jetzt nicht ganz so kritisch.
Ja, da ist es schon in Ordnung. Aber ansonsten ist es ein Format von Auto, das wirklich einfach komplett Banane ist. Weißt
aber
du?
Ich finde den trotzdem cool.
Ich erinnere mich an den ersten Ford Ka damals. Wenn man hinter dem hergefahren ist, hatte man das Gefühl, man ist am Strand unterwegs und vor sich hat man eine gerade kackende Schildkröte. Und so sieht dieser Cross Turismo auch aus.
Nein! Du bist doch hier der Porsche-Fan, was soll das?
Ja, aber ich sag's so.
Es gibt bei
Porsche den 911 und das ist alles andere. Alles andere ist Käse. Jetzt kommt dann noch der Taycan, da ist nur der Name Käse. Mhm. Dann gibt's jetzt zwei Autos bei Porsche, die nicht scheiße sind. Hm. Ich bin Hardcore 911-Fan, das lasse ich mir auch nicht nehmen.
Klar.
Aber das Ding ist halt komplett, ich meine.
Warte mal, bis der neue Cheyenne rauskommt.
Ich habe das gleiche Gefühl wie beim Cayenne damals, wo ich gesagt habe, Leute, was ist denn mit euch passiert? Was ist los? Ich finde den abscheulich und ich möchte jetzt auch nicht mehr über den sprechen. Ich fange schon an zu schwitzen. Marcel hat noch eine Meldung.
Ja, schließlich und endlich wollen sie eigentlich bloß alle Kunden bedienen. Ja, und es gibt halt die Sport-Porsche und die hochsitzenden Porsche-Fahrer und die das war der Car.
Und der Cross-Turismo? Wo ist jetzt
eben,
der
das ist
angesiedelt?
Ja kein SUV, das ist ja ein, wie hat's Electric da so schön getitelt, ein CUV.
Ein Crossover Utility Vehicle?
Sie, ja. Ja, mal.
Alles Quatsch. Ja. Weißt du, solche Sachen passieren, wenn man nicht mehr weiß, was man noch machen soll, sage ich euch.
Ja.
Ein Unfall.
Lassen wir es mal so stehen.
Ich finde das.
Nein.
Ich finde, das reicht jetzt. Ja? Lass uns mal über was Interessantes reden. Zum Beispiel
über dein neues Auto.
Reden wir über Workhorse.
Wow, der sieht noch. Sorry, aber der sieht richtig kacke aus.
Der sieht richtig kacke aus, das stimmt.
Diese Plastikumrahmung.
Ja, aber ich finde die Idee gut. Ich fand die ja schon damals gut und die haben doch auch ein Pickup mal.
Die haben auch ein Pickup gezeigt, ja.
Gezeigt damals, ne? Ja. Und bei Workhorse ist es so, die haben sich mit UPS zusammen, wenn ich mich nicht irre, ihr Lieferfahrzeug Engine 1000 ausgedacht. Klingt ein bisschen, als wäre da aus dem Terminator gefallen.
Mm.
Engine 1000. Und das ist quasi so dieses, so eine Art Auslieferfahrzeug, wie wir eben vorhin bei dem PSA-Teil drüber gesprochen haben. Ungefähr so die Kategorie, würde ich sagen. Wobei es den auch in verschiedenen Größen geben wird, letzten Endes. Steht das auf der Liste?
Schon mehrfach, ja.
Ja, dann muss ich aufpassen, was ich sage. Mhm. Damit ich nicht alles mehrfach sage. Und die haben jetzt innerhalb dieser Kooperation mit UPS, wollen sie 50 Autos bauen und auch in diesem Jahr noch anfangen, da in Testbetrieb zu gehen. In zum Beispiel Atlanta, in Dallas, in LA, in weiteren amerikanischen Städten. Und das große Ziel ist, 1000 UPS-Fahrzeuge auf Basis von diesem Auto zu bauen. Das hat ungefähr 160 Kilometer Reichweite, ist 1,8 Tonnen schwer. Es gibt vier verschiedene Größen.
1,8 Tonnen schwer? Also finde ich jetzt auch gar nicht so. Ja. Schwer, wenn man jetzt, schaut, wie groß das Fahrzeug eigentlich ist. Mhm. Ne, weil die 1,8 Tonnen, ja, also der ist schon ziemlich hoch.
Ja, der hat 28 Kubikmeter Laderaum. Das ist schon nicht ohne.
Das ist ziemlich viel. Also wie gesagt, unsere Fahrzeuge haben immer so zwischen 4,5 und 5,5 Kubikmeter.
Achso, habe ich es wieder komplett falsch eingeschätzt.
Und die
hatte der Street Scooter Work XL nicht auch ungefähr?
Der hat auch 20. Mhm. Ja, also das ist auch ein richtig großes Ding. Mhm. Ja, und es gab halt diese 4,3 oder 4,6 Kubikmeter, was der normale Street Scooter hat.
Genau.
Dann gibt's den Work L mit 8 Kubikmetern. Ne, der geht ja dann schon in Richtung Sprinterklasse. Mhm. Und dann gibt's halt noch einen mit einem noch größeren Koffer.
Ich habe neulich zum ersten Mal live einen DHL normalen Street-Scooter gesehen in München, ja.
Ja, die sehe ich schon öfter.
Das war schon vorbeigeflitzt. War schon cool.
Habe ich schon gesagt, dass sie 1000 Autos bauen wollen für UPS?
Ja, stark. Okay. Vor allem, dass UPS so viel abnimmt.
Ja, das gut, die haben mehr Fahrzeuge, als wir wahrscheinlich denken.
Klar, aber die haben auch, wie viel Semis haben die abgenommen? Auch so 200, glaube ich.
Das habe ich nicht mehr im Kopf.
Ja, ich glaube, die denken schon eher groß.
Mhm. Gut, die sind auch einfach groß.
Genau. Das ist alles immer relativ zu sehen. Ne? Für die ist das wohl so ein, ja, wir probieren das mal. Lass mal nur 1000 machen.
Wenn in letzter Konsequenz rauskommt, dass der ganze Fuhrpark auf E umgestellt wird, dann natürlich.
Weltweit meinst du?
Na, irgendwann wird es so sein.
Mhm.
Ich sag mal, die Use Cases, die haben, sind ja letzte Meile, was ich sag mal, ein paar Seemeis, die dann rumfahren werden, um dann die Stützpunkte zu beliefern. Aber die meisten Fahrzeuge, die man doch von denen hier wirklich wahrnimmt, sind die, die in der Stadt rumgurken.
Die klassischen, wir haben keine Türe und fahren im Winter immer mit offener Türe.
Genau. Und wenn ich eine Rechtskurve fahre, mich nicht festhalte, bin ich auf der Straße.
Genau, weil ich mich nicht anschnalle auf der Autobahn.
Ja, auf der Autobahn. Muss ja schnell ein- und aussteigen können, wenn ich jetzt ein Paket loswerden muss.
Und weil es irgendwie scheinbar legal ist, keine Ahnung.
Bin ich mir nicht sicher. Aber viele Leute machen Sachen, die nicht legal ist. Wisst ihr, was auch nicht legal ist? Mit einem Personal Light Electric Vehicle durch die Gegend zu fahren. Zumindest heute noch. Zum Beispiel.
Was ist das?
Zum Beispiel ein Longboard mit E-Motor. Oder so ein kleiner Tretroller, den du nicht mehr treten musst, weil er einen E-Motor hat. Solche Sachen.
Oder selbst stabilisierende Einräder.
Ja, diese Einräder, genau. Sowas zum
Beispiel. Oder für alle, die kein Einrad fahren können. Ich meine.
Ja. Genau. Zählen da diese elektrischen Rollschuhe von Segway auch dazu? Habt ihr die schon gesehen?
Nee.
Das sind die, wo man sich auf den Hacken stellt und fährt?
Nee, das sind tatsächlich zwei einzelne Rollen, eine für jeden Fuß.
Ja.
Und mit denen fährt man dann, indem man sich vor und zurück kippt, wie auf dem Segway.
Ja. Schon mal gesehen,
ja, wegen dem doch. Video. Und da fährst du immer so in Schritthaltung. Mhm. Ne? Du hast immer einen Fuß vorne, einen Fuß hinten.
Ja, sonst ist, glaube ich, außer Kippen nichts möglich, wenn man sich anders hinstellt. Genau, also diese PLEVs, Personal Light Electric Vehicles, sollen dann jetzt auch in Schland legal werden. Womöglich sogar noch, wenn ich das richtig gelesen habe, Ende diesen Jahres, wahrscheinlich eher Anfang nächsten Jahres, wenn du mich fragst, vielleicht Mitte nächsten Jahres. Weiß man nicht, denn da ist ja noch viel Komisches drin in dieser Verordnung, die sie sich da ausgedacht haben. Und ich persönlich habe so ein bisschen Angst, dass es typisch deutsch ein bisschen überreglementiert wird. Ich lese mal kurz vor, was ich aus verschiedenen Artikeln dazu zusammengetragen habe. Es gilt eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h. Die 20 km/h gibt es deshalb, weil das die Grenze ist, bis zu der man keinen Helm tragen muss bei so einem Fahrzeug.
So, jetzt muss ich an der Stelle mal eingrätschen.
Bin ich echt nicht weit gekommen.
Ja, weil es gerade da so
richtig. Ja, alles gut. Nur Spaß.
Wie schnell fährst du mit deinem Fahrrad?
30, 35, 40.
Ja. Gut, du hast einen Helm auf.
Na, meistens nicht.
Meistens nicht.
Nee.
Warum nicht? Nur wegen der Kinder, oder?
Nee.
Wenn dann.
Nee, das kommt drauf an. Wenn ich sage, ich gehe jetzt mit dem Rad raus und ich will in Anführungszeichen trainieren, also für meine Verhältnisse, mich an meine Grenze bringen, da fahre ich immer mit Helm.
Mhm.
Weil ich weiß, da gebe ich Gas und da kann auch sein, dass ich immer noch Gas gebe, obwohl ich eigentlich kaputt bin.
Mhm.
Und wenn ich dann auf die Fresse falle, dann möchte ich einen Helm aufhaben.
Mhm.
Wenn ich aber zum Einkaufen fahre oder um die Kleine vom Schulhort abzuholen oder so, dann trage ich keinen Helm. Dafür.
Böse.
Ja, ich weiß, aber ich bin so alt.
Ist ja auch kontroverses Thema.
Ja, ich weiß es nicht. Ich muss keinen Helm tragen.
Was ich an der Stelle,
deswegen entscheide ich das dann selber vom Fall zu Fall.
Was ich an der Stelle interessant finde, ist, es geht um die Höchstgeschwindigkeit, die du sonst mit Muskelkraft ja eigentlich auch schon locker überschreiten kannst, dass hier die Fahrzeuge an der Stelle reglementiert werden. Schließlich hast du ja auch bei einem Pedelec die Möglichkeit, 25 Stundenkilometer zu fahren. Für diese Fahrräder mit
Kennzeichen.
Ohne Kennzeichen.
Die 45 waren die mit Kennzeichen, genau.
Das waren die S-Pedelecs.
Mhm.
An der Stelle kannst du quasi mit einem unterstützten Fahrrad schneller fahren als hier das Fahrzeug, was komplett sich selbst antreibt.
Mhm.
Ja.
Also das klassische Mofa dann.
Helmpflicht, schön und gut.
Ja.
Ne? Wenn man sich auf die Nase packt, dann ist es sein eigenes Ding. Ne? Aber die 20 Stundenkilometer.
Das ist ein bisschen
zu wenig.
Ganz
das gleiche
Zahl.
Das gleiche machen. Also entweder wie beim Fahrrad auch, bei dem elektrounterstützten Fahrrad bis 25. Ne, oder wie wir hier ja sehen, kommen noch ein paar andere Sachen dazu.
Genau, bei einem elektrisch betriebenen oder unterstützten Fahrrad brauchst du ja auch bis 25 kein Kennzeichen.
Eben.
Ja.
Ja, aber bei so einem Scooter zum Beispiel brauchst du eins. Versicherungspflicht, genau. Versicherungskennzeichen, dergleichen mehr. Womöglich brauchst du dann irgendwie noch so einen Mofa-Führerschein oder sowas dafür, was halt noch bekloppter wäre, wenn man mal ehrlich ist.
Der macht halt niemand dann.
Ja. Dann gibt es noch die sogenannte Radwegbenutzungspflicht. Also wenn es einen Radweg gibt, dann musst du den auch benutzen.
Mhm.
Da finde ich jetzt ehrlich gesagt eher unproblematisch. Das Problem kommt vielleicht eher daher, dass die Geschwindigkeit so begrenzt ist. Ja, all die Fahrradfahrer, die nicht mit 20 über den Weg juckeln, die werden sich genervt fühlen davon, dass ich mit 20 über den Weg juckel.
Mhm.
Ja? Du bist eigentlich ganz aktiv, wirst du zu einem Hindernis gemacht auf dem Radweg, weil die meisten schneller sein wollen als du.
Ich glaube, das Problem ist dann eher, dass es in Deutschland zu wenig Radwege gibt.
Ja, noch.
Ja, auf der anderen Seite, auf der anderen Seite kommt ja auch noch dazu, dass du mit dem Fahrrad normalerweise, also ich sag mal, Gehweg ist jetzt was anderes, aber dass du mit dem Fahrrad ja normalerweise auf der Straße fahren sollst.
Ja.
Wo keine Radwege sind, bist du mit so einem Fahrzeug ja noch mehr ein Hindernis als die mit 25 Stundenkilometer fahrenden Roller.
Da wird es dann auch gefährlicher und es gibt mehr Fahrradtote, als wenn du keinen Helm hast.
Ja. Und jetzt stell dir vor, jemand fährt mit einem, was sind hier, selbstbalancierendes Fahrzeug mit bis zu 1200 Watt, was dann halt auch 20 Stundenkilometer fährt, nicht auf dem Radweg oder nicht auf dem Gehweg, ne, sondern auf der Straße, weil kein Radweg da ist. Hm. Was machst du denn dann? So ein Ding ist so sowas von nicht geradeaus fahrend.
Das ist ja genauso Grauzone wie, oder vielleicht ist es auch keine Grauzone, aber du siehst ja auch schon häufig einfach mal Fahrradfahrer auf dem Bürgersteig fahren.
Ja.
Tja, weil, zu ihrer eigenen Sicherheit.
Erstens das und zweitens, weil du halt im Berufsverkehr die Leute halt nicht nerven willst, zu Recht, wenn du halt nicht schnell unterwegs bist.
Ja, wobei ich finde, das ist schon auch so eine wandlungsbeschleunigende Maßnahme, ne? Wenn ich als Fahrradfahrer gezwungen bin, auf der Straße zu fahren, dann sollte ich das auch machen. Also jetzt die Gefahr mal ausgeblendet in dem Moment, ja, das Signal ist wichtig. Wenn ich nämlich dadurch ein Verkehrshindernis bin, dann zeigt das, wir haben entweder zu viel Verkehr oder zu wenig Radwege oder beides.
Mhm. Wenn ich aber auf dem Gehweg, Autofahrer wird es nicht realisieren oder reflektieren.
Ja, das ist die Frage. Das haben wir ja gelernt, dass Menschen zu Idioten werden, wenn sie in Autos steigen in dem Moment. Das sagt doch der Holgi immer so. Holger Klein sagt es immer so. Wenn ein Mensch in ein Auto steigt, dann wird er sofort zu einem Arschloch.
Ja, hat er recht.
Leider ist das tatsächlich in vielen Fällen so, dass Leute komplett vergessen, dass sie Menschen sind, einfach durch die Kraft, die ihnen zur Verfügung steht in so einem Fahrzeug.
Und vor allem, dass sie auch nur alleine in diesem Fahrzeug gerade sitzen und gleichberechtigt sind wie die Person, die vor ihnen mit einem kleineren Fahrzeug unterwegs ist.
Ja. Aber das ist so ein Ding, das dieses Land ehrlich gesagt ganz dringend braucht. Wenn du in andere Länder schaust, ich denke zurück an meinen Niederlande-Urlaub, wo wahnsinnig viel Rücksicht genommen wird auf Fahrräder.
Wo auch da ist, jeder Fahrrad fährt.
Genau, da fährt jeder Fahrrad, weil es aber auch sicher und unterstützt ist. Ja, da gibt es die Radwege, da gibt es an Kreisverkehren zum Beispiel, gibt es Kontaktschleifen. Wenn dann ein Fahrrad auf dem Radweg durch den Kreisverkehr fährt, dann leuchtet für die Autofahrer ein Signalschild auf, falls du es nicht gesehen hast, da ist ein Fahrrad. Ja. Du weißt zwar nicht, ob der jetzt deine Spur kreuzt, aber du bist quasi nochmal, wirst du darauf aufmerksam gemacht, dass da ein Fahrzeug ist, auf das du Rücksicht nehmen musst. Die Radwege sind da, da ist eher die Straße schmaler, als dass da kein Radweg ist.
Und der Radweg ist separiert von der Straße.
Genau,
das heißt, da kann gar nichts passieren.
Es ist nicht einfach nur eine dumme Linie, sondern da ist ernsthaft ein Bordstein dazwischen. Mhm. Das wird komplett getrennt.
Oder Grünstreifen.
Ja, oder irgendwas. Ja. Es ist einfach tatsächlich eine ganz andere Schublade als hier, wo man sagt, okay, wir machen jetzt hier einen Radweg. Da fährt dann der Typ mit der Linienmaschine einmal längst und dann haben wir jetzt hier einen Radweg. Ja, aber alle Autos müssen drüber fahren, weil die Straße sonst zu schmal ist für mein SUV. Oh. Jetzt habe ich wieder sowas gesagt.
Was ich interessant finde, sind halt auch die eben schon angedeuteten Leistungsgrenzen bei den Fahrzeugen. Mhm. Ne, weil du hast ja, ich nehme jetzt mal zum Beispiel das Yamaha-Fahrzeug von Fahrrad von meiner Frau. Die hat einen 250 Watt Motor zur Unterstützung mit drin. Ne, und hier geht es da auch bei Fahrzeugen, ich weiß es nicht, das werden dann wahrscheinlich dann die Scooter, die Roller sein, die du halt auch antreten kannst, die du ja aus Muskelkraft ja auch auf eine gewisse Geschwindigkeit bringen kannst, dass die eine Leistungsgrenze für den Elektromotor in Höhe von 500 Watt haben und dieses typische selbstbalancierende Fahrzeug darf mehr haben. Wahrscheinlich, weil es sich schlecht macht, wenn du auf einem One-Wheel anfängst, wie bei einem Roller zu treten, geht halt einfach nicht. Ne? Da muss halt mehr Leistung da sein, dass das Ding überhaupt fährt. Wahrscheinlich dann auch überhaupt die Strecken, weiß ich nicht, 20 Kilometer, was die meisten schaffen, gerade so, dann auch bewältigen kann. Auch einen Berg hoch. Ne? Ich sag mal, ein Fahrrad kannst du treten. Ein One-Wheel hochschieben macht sich vielleicht ein bisschen schlecht, weiß ich nicht. Oder mit so einem, diese Hoverboards, ne, diese Segway-ähnlichen Fahrzeuge, die das musst du halt in die Hand nehmen und hochtragen. Ansonsten.
Die sind richtig schwer.
Die sind richtig schwer, genau.
So. Will man nicht. Ja, also da stehen wohl 1200 Watt oder dürfen dort verbaut werden. Fahrdynamische Mindestanforderungen müssen erfüllt werden.
Genau. Es muss verkehrssicher sein. Es muss bremsen können. Es muss steuerbar sein. Es muss sehr wahrscheinlich eine Beleuchtungsanlage haben. Wobei man sagen muss, Details sind noch nicht fix. Mhm. Und ich hoffe sehr, dass man da noch Leute zu Rate zieht, die mehr Ahnung davon haben. Für mich sieht das wieder aus nach einer Reglementierung, die Leute sich zusammengestückt haben, die von der Materie zu wenig Ahnung haben. Das ist immer schlecht, denn allein diese Geschwindigkeitsgrenze, diese Leistungsgrenze und so weiter, ich glaube, das ist überhaupt nicht sinnvoll. Ich habe selber nicht viel Ahnung von diesen Geräten, aber das, was ich weiß, zaubert mir ein Stirnrunzeln auf meine sehr hohe Stirn. Da kann man viel runzeln auf der Fläche. Und
von vorne bis
das quasi, ja, danke schön. Und nur wer keine Haare hat, darf Witze darüber machen, dass man keine Haare hat. So, warten wir noch ein paar Jahre.
Ja. Guck mal hier hin. Ne?
Ja, also. Hohe Stirn und verdeckt von Haaren.
Also alles in allem wird halt das auch wieder dann so eine Sache sein, dass die Leute dann das akzeptieren und dann unterwegs sind auf den Straßen, aber das halt trotzdem zum Beispiel halt dann doch aufbohren. Und dann kannst du halt per Software das dann doch freischalten.
Ja, und dann wird es wieder illegal, wenn was passiert und dann bleibst du auf den Kosten sitzen und wenn du mal irgendwie einen Unfall mit Personenschaden hast und musst das selber bezahlen, dann bist du ganz schnell pleite.
Ja.
Das kann man so einfach nicht machen. Das muss man.
Das ist das gleiche wie die Roller mit 45 km/h.
Ja, das muss man besser durchdenken und vernünftig regeln. Und das Problem ist, dass halt viele Dinge, die jetzt gerade sich so verändern, da ist zu wenig Verständnis bei denen, die die Regeln machen. Und das ist schlecht. Die sollen bitte die fragen, die Bescheid wissen und dann eine Regel machen.
Müssen wir zu guter Letzt den Kurti hinschicken.
Wen?
Kurti.
Kurti.
Kurt Siegel.
Den Siegel Kurti.
Vom BEM e.V.
Ja. BEM.
Ja, könnte man schon machen. Ich würde es jetzt nicht sagen, dass das so sei, aber ich würde mich ehrlich gesagt wundern, wenn er nicht schon mal mit das jemandem stimmt. darüber gesprochen hätte.
Das glaube ich schon, dass er damit bei ist. Hoffe ich zumindest.
Ja, ich habe auch irgendein sehr längliches YouTube-Video gesehen von zwei Typen aus so einem Shop, die so Sachen verkaufen. Ich weiß leider nicht mehr, wie die heißen.
Aus Berlin, genau.
Ja, die haben das auch.
Scooter-Shop oder wie?
Ja, irgendwie sowas. So, ne? Ich muss das rausfinden, ich weiß es leider nicht mehr.
Mhm.
Und die haben das auch in epischer Länge und Breite nochmal durchgekaut, das ganze Thema, und haben auch erzählt, dass auch zum Beispiel die Grünen bei ihnen gewesen sind und gesagt haben, hier, lass mal reden, was denn jetzt hier gut und was nicht so gut ist, eurer Meinung nach. Und genau das musst du eigentlich machen, und das musst du in allen anderen Bereichen als Regierung irgendwie auch machen oder als Gesetzgeber. Du kannst dir nicht einfach Sachen zusammenwürfeln, weil das dann am Ende nicht funktioniert und dann haben alle ein Problem.
Die sind halt auch zu dem guten Schluss gekommen, dass da einfach die falschen Leute zusammengesessen haben und sich in gewissen Kleinigkeiten verrannt haben, um, ich weiß es gar nicht, mit welchem Ziel, das Thema schlecht zu machen oder zu stoppen oder zu bremsen, wie auch immer. Also du als Scooterfahrer fühlst dich auf jeden Fall an der Stelle ausgebremst. Wenn du dann, jetzt nach einem Scooter gucken musst, der, immer steuerbar sein muss, der einen Halter für ein Versicherungskennzeichen haben muss, der unter Umständen sogar einen Blinker haben muss. Lichtanlage, okay, das kriegst du ja heute sowieso bei fast jedem Fahrzeug schon hin. Aber ein Blinker? Hat ein Fahrrad einen Blinker? Gleiche Thema.
Nee,
Hand raushalten, fertig.
Also, der Chat schreibt, es waren die Scooterhelden in diesem Video.
Scooterhelden, genau.
Und was sie auch Interessantes gesagt haben, ist, sowas tötet Innovationen.
Ja,
das wird sich überhaupt nicht frei weiterentwickeln können, wenn es solche Regelungen gibt, wie eine Leistungsobergrenze und den ganzen anderen Pipapo. Denn das Ding stirbt damit quasi, zumindest in diesem Lande. Dann wird es wieder so sein.
Alle anderen machen es trotzdem.
Genau, da wird es wieder so sein, dass du selbst in Österreich oder in den Niederlanden kannst du die krassesten Dinger irgendwie haben. Und das führt auch nicht dazu, dass alle sofort sterben. Da wird es aber weiterentwickelt, weil es geht. Und hier setzt halt der Gesetzgeber auf das gerade warm werdende Wasser den Deckel auf den Topf. Und da passiert dann auch nichts weiter. Ne?
Ja, und drehen unten halt noch die
Platte
Wärme
abdrehen,
weg.
Deckel drauf. Und dann bleibt noch eine Weile warm und dann werden die das schon vergessen haben. Ja, ich finde es wirklich schade. Man könnte aus so Sachen so einfach so viel rausholen. Naja, zustimmendes Nicken im Slack. Vielen Dank. Ja. So, Freunde, es ist soweit.
Genau.
Der Marcel wird uns jetzt verlassen müssen, fürchte ich. Ich setze dafür eine extra Kapitelmarke, die nenne ich später Marcel verlässt uns.
Er verlässt uns.
Wir können auch eine kurze Pause anlegen vielleicht.
Was, Pause?
Ja, wir müssen Marcel der Gebühren verabschieden.
Finde ich nicht.
Lasst mich zuletzt noch den Stuhl nach vorne schieben und den Arbeitsplatz anständig verlassen.
Ja.
Nach hinten.
Damit, nach hinten.
Sag Bescheid, wenn ich dein Mikro muten soll.
Ja, am besten jetzt.
Ja?
Tschüssi.
Ich mach dich aus mit allem drum und dran.
Und scharf.
Tschüss, Marcel.
So, tschüss, Marcel. Das war's aber auch nur für heute. Ich hoffe, nächstes Mal ist er wieder dabei.
Wäre nicht verkehrt, ja.
Davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Denn als Gründungsmitglied kann man eigentlich den Podcast nur im Sarg verlassen. Das habe ich so in den Vertrag geschrieben.
Okay.
Nee, natürlich nicht. Es gibt keinen Vertrag. So, wir machen weiter mit dem nächsten Thema. Und das ist ein tatsächlich sehr interessantes, wie ich finde. Und zwar geht es um ein energieautarkes Quartier in Mainz. Und da handelt es sich um ein Mischquartier aus Wohnraum, Gewerbefläche, Gastronomie. Und das soll sich eben weitestgehend autark mit Energie versorgen. finde ich eine geile Idee, weil es ein bisschen so ein Vorzeigeprojekt oder Pilotprojekt ist in Richtung dieser Dezentralisierung von Energieverteilung und so weiter und so weiter. Das funktioniert natürlich erstmal hauptsächlich über Photovoltaikanlagen auf den Hausdächern. Die haben zusätzlich eine eigene Windkraftanlage, Kraft-Wärme-Kopplung im Keller und der fancy-schmancy Part dabei, der mir besonders gut gefällt, ist, sie binden auch Fahrzeuge ein in dieses System. Und zwar nicht irgendwelche Fahrzeuge, sondern sie wollen 30 Sono-Sion einbauen, quasi in dieses ganze System. Das zeigt auch, dass es nicht heute schon stattfindet, denn es gibt zu wenig Sions zum jetzigen Zeitpunkt.
Auf jeden Fall nicht 30, ja.
Ja, aber die Idee ist, dass man diese Fahrzeuge in einer Doppelfunktion quasi benutzt, und zwar einmal zum als Carsharing-Angebot für die Leute, die dort leben und arbeiten, und zum anderen eben als mobile Energiespeicher, denn das wissen wir, der Sion kann nicht nur Strom tanken, sondern auch Strom abgeben. Und da macht das natürlich voll Sinn, dass man diese Möglichkeiten auch nutzt, wenn sie schon gegeben sind. Und deswegen finde ich, ist das auch eine ziemlich coole Idee. Ich weiß jetzt nicht genau, ehrlich gesagt, wie groß dann dieses Quartier ist und wie viele Leute da wohnen und arbeiten, aber das wird sich sicherlich in naher Zukunft noch, wird weiter ausformuliert werden, schätze ich mal, damit man sich das mal noch genauer angucken kann.
Wie heißt das? Römersteine, glaube ich, genau. Das Quartier und den Römersteinen.
Genau. Muss man sich mal angucken, wenn man in Mainz ist. In der Nähe der Mainzer Johannes Gutenberg Universität. Ja, es gibt auch nur kurze Artikel zu dem Thema, worüber es aber einen etwas längeren Artikel gibt, der in eine ähnliche Kerbe schlägt, zumindest was Autos als mobile Energiespeicher angeht, ist diese Geschichte rund um Hagen. Wer Hagen nicht kennt, dem sage ich, du hast nichts verpasst. Wer in Hagen wohnt, Entschuldigung, nichts für ungut. über Hagen gibt's nicht viel zu wissen, außer dass es in Nordrhein-Westfalen ist und gar nicht weit von wo ich aufgewachsen bin. Und es gibt eine berühmte Tochter der Stadt Hagen. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Die singt von 99 Luftballons und verschiedenen anderen Dingen. Denn dort
habe ich schon mal gehört.
Dort ist Nena geboren. Und darauf sind sie, glaube ich, auch besonders stolz, was aber auch zeigt, dass Hagen ansonsten nicht so mega viel zu bieten hat. Ne? Nichts gegen Hagen. Ich war da nicht oft, aber ich erinnere mich auch an nichts. Genau, und da gibt es ein ähnliches Projekt eben mit einem Fahrzeug, das in den Energiekreislauf eingebunden wird, und zwar ein aktueller Nissan Leaf. Ja. Denn die können das ja auch, und zwar hauptsächlich deshalb, weil sie auf CHAdeMO setzen statt auf CCS. Das CCS-Protokoll unterstützt es ja leider heute noch nicht.
Das ist richtig, aber also glaube ich, aber soll auf jeden Fall kommen. Das ist auch, soweit ich weiß, ist das erste Projekt, was wirklich das Netz stabilisiert, weil ansonsten habe ich, glaube ich, von Björn Nyland mal ein Video gesehen, bei dem man aus einem normalen Nissan Leaf quasi auch über so ein Gerät, muss man sich mal auf den Fotos anschauen, dann Strom entnehmen kann für irgendein Projekt, für eine Kaffeemaschine oder so, aber jetzt nicht tatsächlich als echte Installation, wie es jetzt hier der Fall ist. Das ist, glaube ich, auch mit dem Mobility House. Das war, glaube ich, auch die Meldung,
ja, genau,
dass die da mitgewirkt haben.
Genau, da gibt es verschiedene Partner. Das eine ist tatsächlich Mobility House, die sind irgendwie funded by Daimler, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Die anderen Partner sind der Energieversorger NRW und der Netzbetreiber Amprion. Das ist einer von 4 Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland. Die sind sehr wichtig für diese ganze Netzgeschichte, denn die sind letzten Endes verantwortlich für den Transport, in Anführungszeichen, des Stroms und auch für ein stabiles Stromnetz. Und da wird dann eben jetzt der Leaf quasi als Regelkraftwerk in dieses Stromnetz eingebunden, so als mobiler Pufferspeicher, der dann eben Peaks ausgleichen kann. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, weil der Wind nicht immer weht, wenn ich Strom brauche, und schon gar nicht die Sonne immer scheint, wenn ich Strom brauche. Also muss ich versuchen, den Strom zwischenzuspeichern. Wir kennen das.
Genau.
Im Moment wird es halt einfach über die großen Kraftwerke geregelt. Wenn ich viel Leistung brauche, fährt man die hoch. Wenn ich nicht so viel brauche, fahre ich die weiter runter oder
verringere. Über Speicherseen oder, keine Ahnung, in Australien über die Tesla-Batterien.
Genau, so und das Richtung. Ist so die Tesla-Batterien in Australien. In klitzeklein ist halt jetzt dann der Nissan Leaf in Hagen.
Ja, oder die 30 Sions in
Mainz.
Bei den Römersteinen, genau.
Genau, und ich erhoffe mir ja viel davon, ehrlich gesagt, denn das ist ja, wohin es irgendwie gehen muss, denn ohne Speicherlösungen kommt man, glaube ich, mit Wind- und Solarenergie nur schlecht über die Runden, weil dann eben genau nachts, wenn die Sonne nicht scheint, der meiste Strom benötigt wird von den Leuten, die alle sich die Haare föhnen und fernsehen und ihr Haus beleuchten, weil ja schon seit vielen Jahren die meisten Leute nicht mehr im Dunkeln hausen.
Ja.
Ja. Genau. Und deswegen finde ich, ist das eine ziemlich coole Idee und ich finde das super, dass immer mehr von solchen Projekten irgendwie langsam Form annehmen und man eben versucht, was man daraus so lernen kann.
Ich finde das bei den 30 Sions vor allem cool, dass es halt einfach quasi als Carsharing automatisch vorgesehen ist, wenn du dort wohnst. Das heißt, cool, dass man das sozusagen mit Vehicle-to-Grid dann verbindet, aber allein die Möglichkeit, dass du wirklich 30 Elektrofahrzeuge dort in diesem in dieser Wohnanlage hast, ist, glaube ich, auch ziemlich selten. Mhm. Also man kennt es sonst von diesen Stadtteilautos, jetzt zumindest hier in der Münchner Umgebung, wo man sich dann sowas mal länger mietet, aber dass man das als Möglichkeit hat, wenn du dort Mieter bist, ist schon genial, wenn du auch nur zum Einkaufen fährst oder so.
Genau, ich finde das super. Wir haben darüber auch in diesem Podcast schon mal gesprochen, damals mit dem Thomas Klug, als er das erste Mal bei uns in der Sendung war, der eben mit damals seinem i3 genau sowas versucht hat. Da ging es nur um ein Haus, aber die hatten auch Strom über Photovoltaik und sie haben sich diesen i3 geteilt. Mhm. Zumindest ein großer Teil der Bewohner dieses Vielparteienhauses. Und die haben dann sozusagen auch so ein Mini-Carsharing-System gehabt, was einfach über einen geteilten Kalender funktioniert hat. Jetzt gar nicht so viel Software-Fancy-Zeug dahinter, sondern einfach komplett pragmatisch. Die haben gesagt, okay, das Auto ist teuer, ja, warum tun wir das nicht zusammen? Ja, gute Idee. Und dann haben sie das einfach gemacht. Und
ja, funktioniert ja auch.
Genau, das funktioniert eben auch, weil tatsächlich Autos viel rumstehen.
Genau, und da ist halt der gute Aspekt, dass diese 30 Elektroautos stehen nicht einfach nur rum, wenn sie rumstehen, sondern agieren eben auch als Puffer.
Genau, und die Sions generieren letzten Endes auch nochmal zusätzlich zu der PV-Anlage auf den Häuserdächern nochmal Strom. Wenn auch
gut,
nicht
wenn sie
so
in der
viel.
Garage stehen, nicht vielleicht, aber wenn
ja,
sie unterwegs
aber,
sind, auf jeden Fall.
Genau, ja, aber wenn ich ein Auto habe, das aus Sonne Energie gewinnt, dann parke ich nicht in der Garage.
Müsstest du aber in dem Fall ja, wenn du ans Grid angeschlossen sein willst. Ich weiß nicht, wie die das dann
ja,
gut haben.
Das, genau, da kann man jetzt nur spekulieren, weil einfach die Infos dazu noch nicht da sind.
Ja.
Ich weiß auch gar nicht, wann das tatsächlich losgehen soll und wie viel über eine fixe Idee hinaus das tatsächlich ist, aber ich wünsche mir sehr, dass das funktioniert. Und ja, wenn meins zuhört, ladet uns doch mal ein, wir gucken uns das mal an.
Genau. Wir können ja das nächste Thema erstmal überspringen und gleich auf die Umfrage von Thomas Klug zu sprechen kommen, weil das passt ja ganz gut zum Thema,
schließt
wo wir gerade dabei waren.
Da hast du recht. Genau. Dann mache ich das mal einfach. Der Thomas Klug, der eben erwähnte, der ja hier schon zweimal, glaube ich, war, der hat ein kleines Startup, sage ich mal, sozusagen nebenbei, neben seinem eigentlichen Beruf laufen, und zwar eautolader.net. Und da geht es auch um Ladelösungen in Wohngebäuden. Und zu diesem Thema gibt es eine deutschlandweite Studie und oder Umfrage eben zum Stand der Umsetzung von Ladelösungen in Wohngebäuden. Und da ist die Idee, dass man diesen Link eautolader.net/Umfrage verteilt, und zwar Richtung Hausverwaltung. Meine Hausverwaltung, deine Hausverwaltung oder Leute, die in der Hausverwaltung arbeiten, die man kennt, die sollen bitte diese Umfrage ausfüllen, damit man weiß, wo Bedarf besteht, wo welche Anforderungen gewünscht sind oder gegeben sind und was man tun kann, um solche Dinge zu realisieren. Und die Analyse des Bedarfs und der Anforderungen für solche Projekte sind dann letzten Endes das Ergebnis dieser Umfrage. Also wer auch immer jemanden kennt, der sowas macht oder der tatsächlich betroffen ist. Viele Leute wohnen in Vielparteienhäusern und müssen genau eben sich mit Hausverwaltungen rumschlagen, wenn sie sagen, ich hätte gerne eine Ladelösung. Und dann sagen die, ja, mei, wenn du das jetzt willst, dann wollt ihr das alle, das können wir nicht machen, haben nicht genug Strom und so. Das Problem haben viele schon gehabt und das werden auch in Zukunft noch viele haben.
Das ist auch das schwierigste Problem,
ja,
was ich so sehe.
Genau, und da setzt eben diese Studie an, das wird jetzt mal alles schön erhoben und erfasst, analysiert, und dann schaut man mal, was man für Lösungen bieten kann. Es gibt ja mittlerweile einige Startups und Unternehmungen, die sich eben mit diesem Thema beschäftigen. Wie kann ich denn eigentlich viele Autos trotz nicht so großer Möglichkeiten ich habe viele Autos, aber nicht so viel Strom. Mhm. Wie komme ich jetzt klar damit? Ich denke nur
Größer an Tobi,
ich denke an ChargeX, und es gibt tatsächlich doch mindestens eine Handvoll weitere, die sich mit diesen Themen beschäftigen, auf verschiedenste Arten und Weisen, was ja gut ist, denn es hat ja nicht jeder den gleichen Bedarf. Der eine braucht so, der andere braucht anders. Die Möglichkeiten sind auch nicht immer dieselben. Und viele werden sagen, okay, irgendwie Lastmanagement und Stromverteilung und Kram, so alles aktiv mit viel Software brauche ich nicht. Mhm. Da hänge ich mir doch lieber was Simples hin. Was kostet mich das? Kostet gar nicht so viel, toll. Habe ich eine schlaue Box und lauter Slave-Boxen, irgendwie ungefähr so funktioniert das ja bei ChargeX. Dann habe ich eine Möglichkeit, das einfach relativ günstig für trotzdem viele Fahrzeuge zu realisieren.
Ja. Und trotzdem noch intelligent und ein bisschen intelligenter, als wenn du nur Schokos hinhängen würdest.
Genau. Und ich glaube, das ist ziemlich cool. Jedenfalls, wer Interesse hat oder jemanden kennt, der das braucht, eautolader.net/Umfrage, Link verteilen, Leute ausfüllen lassen und dann hoffen wir, dass was Spannendes hinten rauskommt. So viel dazu. Dann können wir noch zu meinem Lieblingsthema des heutigen Abends kommen, oder? Und zwar zur Solar Impact Electric Yacht. Ein sehr sexy Schiffchen, muss ich sagen. Ich bin jetzt.
Das Design ist schon außergewöhnlich.
Ja, das ist wirklich außergewöhnlich.
Sieht aus wie ein Wohnzimmer. Ich wollte gerade fast sagen auf Rädern, aber ein Wohnzimmer, was schwimmt.
Es ist schon die schickere Art von einem Hausboot. Es ist so ein fancy Penthouse/Loft/Hightech-Ding irgendwie, das auch noch schwimmt obendrein.
Das, was wir dann alle als Haus besitzen, wenn die Pole schmilzen.
Genau.
Oder die Reichen.
Wohl dem, der schon sowas hat. Also ich glaube, dieses hier ist tatsächlich eher was für die Reichen, wenn ich mir das so anschaue. Das ist schon sehr auf luxuriös und es bietet alles, was das Herz eines Yachtfahrenden, überbezahlten Menschen irgendwie hergibt, ne? Und da gibt's einen Artikel bei insideevs.com und ich habe das mal frei übersetzt. Der Einleitungssatz geht ungefähr so: Diese Yacht ist für den Superschurken, der die Welt zerstören, aber doch gleichzeitig retten will. Fand ich irgendwie lustig. Es handelt sich eben um eine Luxusjacht, angetrieben von 2 500 kW Elektromotoren. Das sind also zusammen 1000 kW, also 1 Megawatt Leistung. Das sind 1360 PS. Mhm. Das Ding fährt 22 Knoten, das sind ungefähr 40 km/h und hat einen 800 Kilowattstunden Akku.
Krass.
Das heißt, ich kann mit dem Ding auch wirklich Strecke machen, kann bis zu 10 Stunden unterwegs sein mit dem Gerät. Und für den Notfall, wenn mir tatsächlich der Strom mal ausgeht, dann habe ich noch einen Rex an Bord. Es gibt eine Handvoll 87 PS Verbrennungsmotoren, mit denen ich den Akku wieder laden kann. Die reichen, die Motörchen reichen nicht, um das Schiff anzutreiben.
Das war die Frage jetzt.
Genau, aber ich kann den Akku wieder vollladen. Aber in der Regel brauche ich das gar nicht, denn die Solar Impact heißt nicht zufällig Solar Impact, denn die ist gepflastert mit Solarpanelen, da wird selbst ein Sion blass. Und die macht an einem sonnigen Tag 320 Kilowattstunden Strom. Das musst du dir mal reinziehen.
Ernsthaft?
Das ist völlig verrückt, das steht so in dem Artikel. Ich kann natürlich kann auch nur sagen, was andere Leute hier geschrieben haben, aber ich gehe mal davon aus, dass
stimmt. Das ist ja wirklich komplett.
Genau, das komplett.
Also komplett.
Alles, was irgendwie Richtung Sonne zeigt und nicht unter Wasser ist, kann Strom generieren aus Sonnenlicht.
Das sieht man erst gar nicht auf den ersten Blick. Mhm. Stark.
Also es ist schon... Das ist mal echt eine mega Superschurkenjacht hier. Das gefällt mir sehr gut.
Aber ist das jetzt eher so in Richtung, hier ist ein Rendering und wir wollen das mal angehen oder ist das tatsächlich real?
Das ist
dieses Vorhaben.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube aber, das ist tatsächlich etwas, was man so in absehbarer Zeit kaufen kann.
Ja gut, dafür sind die Renderings auch einfach viel zu detailliert.
Genau, das ist alles schon sehr elaboriert, was man auf der Website sich hier anschauen kann. Ich gehe mal davon aus, dass das tatsächlich mehr ist als nur eine fixe Idee.
Ja gut, sowas muss man ja auch nicht in großer Stückzahl produzieren, das kann man schon in Einzelfertigung bauen.
Genau, das ist ja auch ein Gerät, das Millionen kostet, da ist ja auch die Klientel eine begrenzte. Aber ein hübsches Teil.
Mhm, definitiv.
Sehr gut, das macht schon was her. Ja, so viel zu Booten.
Das war ja schon fast kurios, das Thema.
Ja, das stimmt, da fehlt nicht mehr viel. Wir haben ja auch tatsächlich vorhin kurz überlegt, ob das zur Kuriosität taugen würde, aber dafür, ja, es ist halt abgefahren. Aber irgendwie nicht so richtig viel Kurioses dran.
Ja, wir hatten ja schon einige Yachts und Boote in der Sendung. Ich glaube, das passt dann ganz gut zu einem normalen Thema.
Mhm. Ja, das macht schon Sinn. Denn letztlich muss die Kuriosität schon wirklich irgendwie kurios sein. Denn sonst wundert man sich am Ende nur, ja okay, das sind einfach nur News. Das ist überhaupt nicht kurios. Jakob, was hast du gesehen, was Kurioses ist? Ich habe die letzte Woche damit verbracht, Ausschau zu halten nach Dingen, die in die Kuriositäten-Ecke passen. Mhm. Manchmal haben wir 3, 4, 5 Dinger da drin.
Manchmal sprudelt es nur so von Kuriositäten.
Dann kommst du aus dem Kopfschütteln nicht mehr heraus. Und dann müssen wir hier, in der Pre-Show immer abstimmen, was wir jetzt da nehmen, ohne zu sagen, über was wir gerade reden, damit wir nicht zu sehr spoilern, obwohl es wahrscheinlich auch noch fast egal wäre. Denn, ja, wie auch immer, jedenfalls, wir haben 2 Themen gehabt dieses Mal und was hat gewonnen? Was haben wir gesehen?
Wir haben gesehen in den News, dass ich glaube ein Belgier, der war auf dem Stilfser Joch, da war ich auch erst kürzlich mit dem Nissan Leaf.
Ja.
Und da wurden 2 Porsche Taycan in dem Test Mule, in der Aufsetzung gesichtet.
Also die mit Auspuffrohren.
Genau. Und die auf jeden Fall auch nicht so schön ausschauen wie der Mission E, zumindest das Konzept. Hm. Und zwei Tesla Model S. Einmal ein Facelift und einmal ein Pre-Facelift.
P85D, das genau. Ehemalige Topmodell.
Das ist dann schon ein bisschen älter. Und man geht davon aus, dass die sozusagen diese beiden Taycans gegen die Model S haben entweder antreten lassen oder halt gegenseitig gebenchmarkt. Mhm. Und das ist deswegen kurios, weil von Porsche-Seite her immer behauptet wird, nein, Tesla
interessiert uns nicht.
Das ist nicht unser Benchmark.
Ja, genau.
Da orientieren wir uns nicht dran. Aber es ist ja auch klar. Also womit willst du dich dann messen? Es gibt ja in dem Segment nur Tesla. Mhm. Ja, also das ist nicht verwunderlich. Was ich aber cool finde, ist die Location. Tatsächlich, dass sie sich trauen mit den beiden Testwagen. Die scheinen tatsächlich dann schon ausgereift genug zu sein, dass man sich mit den beiden dann aufs Stülpser Joch traut. Mhm. Weil, also wer schon mal da war und die Serpentinen kennt, weiß, dass es dort auch ziemlich eng teilweise zugehen kann. Und gerade wie die Leute da teilweise fahren, ist schon Respekt. Also ist schon respekteinflößend, dass sie da wirklich dann dort testen und nicht einfach nur auf irgendeinem Racetrack oder so.
Ja, ich glaube, das haben sie alles schon hinter sich.
Das stimmt.
Weissach, Porsche Teststrecke sind sie wahrscheinlich schon milliardenfach auf und runter gefahren. Mhm. Auf irgendwelchen zugefrorenen Seen sind die bestimmt auch unterwegs gewesen. Und da war dann diese Bergstrecke, Serpentinen rauf, Serpentinen runter. Gerade runter ist ja interessant, wenn du ein Elektrofahrzeug hast, um zu sehen, was an Rekuperationsleistung rauskommt. Und das könnte ich mir vorstellen, wird auch irgendwo die Idee dahinter gewesen sein, da runter zu fahren und zu schauen, wer gewinnt jetzt hier wie viel Energie zurück.
Das sieht man auch im Video tatsächlich, dass sie da, also zumindest zu dem Zeitpunkt dann das Schiff ja auch runterfahren. Hm. Ja. Aber auch wieder schön zu sehen, dass da zwei Porsche im Endeffekt Fahrzeuge dann lautlos mit den Model S da dann sozusagen diesen Sandparkplatz verlassen.
Da schreien jetzt ganz viele auf. Der schöne Sound. Wir haben keinen Sound mehr. Um Gottes Willi, was sollen wir tun? Ja, ich finde das gut. Ich denke mir das jeden Abend, wenn ich im Bett liege und hier am Ortsausgang die Dreier BMWs und weiß nicht, was noch für Fahrzeuge, die können ja nur mit Vollgas aus dem Ort fahren, geht ja nicht anders. Das ging ja auch leiser, mit noch mehr Wumms. Stifser Joch ist das Ding, wo du eigentlich mit dem Marcel die Model S-Tour gemacht hast, wo da ein Radrennen war und ihr konntet nicht dahin, oder
genau.
War das nicht
da? Wir sind quasi über Italien gefahren, waren beim Umbrailpass, kurz vorm Stifser Joch und waren dann dort quasi gestrandet, weil wir nicht ganz hoch fahren konnten und wir eigentlich eine ganz andere Strecke fahren wollten. Und dann mussten wir die gleiche Strecke zurückfahren. Und kam dann so ein bisschen in die Bredouille. Aber auf jeden Fall sehr, sehr schön dort. Kann ich empfehlen. Auch mit einem Elektroauto.
Vor allem mit dem Elektroauto. Ja. Man ist viel näher an der Natur mit sowas.
Ja.
Tja, Freunde. Soweit die Kuriositäten-Ecke. Gleiten wir nahtlos über ins Outro, in den Ausklang. Mhm. Da hätten wir eigentlich auch noch eine Kleinigkeit, über die wir erzählen können. Die ich auch sehr cool fand, ehrlich gesagt, letzte Woche. Da hat uns unser Hörer Udo, schöne Grüße an dieser Stelle, geschrieben und hat gesagt, ich habe so eine Smartwatch und ich habe mir gedacht, ich mache hier mal ein Clean Electric Smartwatch Face. Und ich wollte euch fragen, ob ich das in den Shop stellen darf, ob das für euch cool ist. Und ich bin gleich ausgeflippt, habe meine ganze Familie voll getextet und habe gesagt, guck mal hier, Leute machen Watchfaces für Smartwatches mit dem Logo von unserem Podcast. Also wie geil ist das denn?
Ja, nach allem, was uns Hörer teilweise schicken, ist das, glaube ich, so mittlerweile fast das Coolste, was jetzt reinkam.
Also das ist wirklich richtig geil und es ist auch, sieht auch noch wirklich nice aus. Es ist halt, ich glaube ja, ich kenne mich nicht so richtig gut aus mit Smartwatches. Das Ding ist, die haben alle irgendwie ihre eigene Technologie, glaube ich, dahinter, was die Watchfaces angeht. Die kann man wahrscheinlich nicht für jede Smartwatch jetzt irgendwie benutzen. Ich habe mal den Link in den Slack gepostet und der kommt natürlich dann auch in die Shownotes. Hier geht es jetzt um die Amazfit Bip Smartwatch. Mhm. Ich glaube, das ist so ein Xiaomi-Ding.
Sieht ziemlich nach einer Apple Watch aus.
Sieht sehr nach Apple Watch aus, deswegen gehe ich davon aus, dass es was Chinesisches ist. Und da ist halt jetzt links oben ist die Uhr, rechts oben ist dann Datum und dann gibt's einen Schrittzähler und ein Pulsmesser und den Hauptteil vom Display nimmt unser Clean Electric Autochen ein und das hat noch eine extra Funktion, denn der kleine Blitz in dem Auto, der zeigt den Akkustand der Uhr an. Und der ändert halt dann die Farbe je nach Akkustand. Ja. Das ist halt echt cool.
Ja, genial umgesetzt.
Ja, das macht schon Spaß anzuschauen. Hat auch sich sehr bemüht, irgendwie so die Farben einigermaßen zu treffen. Da ist man ein bisschen eingeschränkt bei dem, was man machen kann. Aber ich find's wirklich geil. Ich würde es selber tragen. Aber ich habe meine Smartwatch irgendwie ad acta gelegt, nachdem sie angefangen hat, mich so zu stressen, dass es mir auf den Senkel gegangen ist.
True.
Weißt du, selbst der Jakob hat wieder eine alte Casio am Arm.
Ja, beste.
Nachdem er lange mit der Apple Watch hier aufgetaucht ist. Und anfangs habe ich gedacht, ist eigentlich total cool, du musst gar nicht jedes Mal das Handy aus der Tasche ziehen. Und dann hast du eigentlich ständig dieses Antippen am Arm.
Genau so ist es.
Die ganze Zeit glotzt du auf die Uhr und immer wieder sprechen dich Leute an und sagen, hast du es eilig, musst du weg? So, und du sagst, nee, ist nur eine Notification. In dem Moment schaust du dann schon wieder. Und man schaut halt wirklich einfach nach jedem Pups. Die ganze Zeit sieht man irgendwie useless Quatsch. Und dann fängt man dann an auszusieben, was zeige ich mir an, was zeige ich mir nicht mehr an.
Dann machst du gar keine Notifications mehr und am Ende des Tages ist es dann nur noch eine Uhr und die muss halt dann keine 400 Euro kosten.
Und du musst sie auch, genau.
Oder aufgeladen werden jeden Tag.
Dann hätte ich auch gerne eine Uhr, die nicht jeden Abend aufgeladen werden muss. Also du bist ja.
Deswegen habe ich mich entschieden zum Casio-Modell, 10 Euro oder 15 Euro, hält 8 Jahre.
Ja, guck mal an. Also deine ist jetzt ein bisschen, also meine ist ein bisschen noch analoger, rundes Ziffernblatt, so mit Zeigern, so ein Chronometer. Ich wollte wieder was wirklich richtig Klassisches, so mit Lederarmband. Ich finde die Farben geil.
Sieht mega aus.
Die ist so ein dunkelbraunes Lederarmband, so kupferne Zeiger auf einem weißen Ziffernblatt mit einem silbernen eigentlichen Uhrenkörper. Und die ist schon echt nice. Und das Coolste ist, die ist nicht mal halb so teuer, wie sie aussieht. Das mag ich dabei am liebsten. Mir ist aufgefallen, seit ich die trage, starren dauernd Leute auf meine Uhr und denken sich, Alter,
wie. Boah, der ist reich.
Ja, guck mal, hat er eine Gehaltserhöhung gekriegt, was ist da los? Und das gefällt mir natürlich ganz gut, weil einfach komplett unklar ist, wie gut eine Uhr aussehen kann, obwohl sie nicht viel kostet. Und deine ist natürlich, also ich fühle mich von der natürlich sofort angesprochen, weil das so 80er Jahre irgendwie.
Ich finde die mega.
Ja, ich habe auch noch eine alte G-Watch. Heißt die G-Watch?
G-Shock,
glaube ich. G-Shock.
Ja.
Genau, G-Watch ist meine Smartwatch, die G-Watch R. Oder ich nenne sie liebevoll Watcher.
Das ist diese ganz fette, oder?
Ist eine LG, die ist relativ groß, ja.
Ja.
Die ist auch schon ziemlich alt, deswegen ist sie ein bisschen klobig. Und für meine schmalen Handgelenke ist das so ein bisschen, ja.
Ja, der Thoralf schreibt noch, der Trick bei der Smartwatch ist es, die richtigen Notifications auszuwählen.
Ja.
Gilt auch fürs Smartphone, aber ich bin immer mehr der Überzeugung, dass man von Notifications so gut wie möglich ganz weggehen sollte.
Man muss sich davor schützen.
Ja.
Ich finde, also bei mir hat es wirklich dazu geführt, dass es mich so nach allem irgendwie gestresst hat. Ne?
Ja.
Die ganze Zeit schaust du und dann und versuchst dann nur das Richtige dir notifizieren zu lassen. Aber irgendwie ist es dann, ich finde es schöner, du müsstest es halt auch aktiv stumm schalten, wenn du nicht gestört werden willst. Das heißt aber, du musst das auch bewusst entscheiden. Ja, aber manchmal sitzt du da so, du arbeitest oder schneidest einen Podcast oder liest ein Buch und dann wummst das und dann wummst es wieder und dann wummst es nochmal und dann machst du es irgendwann aus, weil du genervt bist.
Bei mir ging es dann so weit, dass ich noch 2 Wochen danach, nachdem ich die Apple Watch abgelegt hatte, immer noch dieses Phantom-Tippen auf dieser Hand hatte. Und ich habe dann trotzdem hingeschaut, obwohl es so eine Casio ist. So weit geht's dann schon,
siehst du?
Ja, dann und ich habe ja die Apple Watch zum Laufen vor allem benutzt und da muss man halt sagen, zumindest bei der 2er-Version, die ich hatte, ja, die war das, die ist halt einfach viel zu ungenau.
Ja?
Und dann kannst du dir auch gleich so eine ordentliche Garmin kaufen.
Puls und so meinst du, oder?
Ja, und vor allem GPS, also da ist halt dann, der GPS-Track weicht halt einfach vom Telefon ab. Und der Joke ist ja bei der Smartwatch, dass du halt dein Handy dann nicht mitnimmst.
Mhm.
Aber wenn du dein Handy mitnimmst, also dein iPhone mitnimmst, dann ist das GPS genauer, weil sich die Smartwatch am GPS vom Handy orientiert.
Mhm.
Und dann ist einfach alles ein bisschen, macht dann keinen Sinn. Dann holt man sich lieber eine gescheite Sportuhr und trägt die dann auch nur zum Sport machen.
Wenn man überhaupt eine Uhr will, da gibt's ja auch verschiedene Leute.
Ja.
Viele haben ja nur eine Uhr, weil sie eine Smartwatch haben können und haben früher nie eine Uhr gehabt.
Absolut.
Aber bei mir ist es zum Beispiel anders. Ich habe zu meiner Erstkommunion mit, was ist man da, 8, 9 Jahre oder sowas, habe ich eine Uhr geschenkt bekommen und seitdem trage ich jeden Tag eine Uhr. Und ich finde, man wird auch einfach so der Zeit anders gewahr. Wenn ich keine Uhr habe, dann bin ich meistens auch einer von denen, die nicht gut Zeit einschätzen können. Wie lange brauche ich für was? Oder wann bin ich wo und solche Sachen, die haben es tatsächlich schwieriger. Aber wenn du dein ganzes Leben einfach 35 Jahre oder sowas dann eine Uhr am Handgelenk getragen hast, dann weißt du einfach sehr genau, wann ist eine Minute um oder fünf oder eine Viertelstunde. Du kannst es einfach super einschätzen.
Ja.
Und mir hilft das sehr.
Weil auch.
Ist ja. so, ich bin einfach so der Typ für sowas. Ja, ich kann ganz schlecht sagen, ich leg jetzt die Uhr ab und schaue da auch nicht mehr drauf, weil das mache ich irgendwie automatisch, weil ich das Gefühl brauche, zu wissen, wie spät es ist. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie ist das so. Hab sogar Schwierigkeiten, wenn ich mich abends aufs Sofa setze, um einen Film zu schauen, dann mache ich dann die Uhr abzunehmen und einfach nur den Film zu gucken. Das ist mir unangenehm, weil ich dann irgendwann weiß ich nicht mehr, wie spät es ist. Das stört mich dann. Das geht nicht ohne Uhr.
Ja, ich meine, grundsätzlich der Vorteil ist ja an so einer Smartwatch, dass man eben nicht aufs Handy schauen muss die ganze Zeit.
Ja.
Das Gleiche erreichst du aber auch mit der normalen Uhr. Habe ich mir sagen lassen.
Musst du auch nicht aufs Handy
schauen. Genau. Ja, und dann musst du halt nicht ständig das Handy rausholen, wenn du unterwegs bist.
Naja, muss am Ende jeder selber wissen.
Genau. Wenn ihr eine habt, dann und das vielleicht zu eurer Smartwatch auch passt, dann könnt ihr euch ja das Watchface holen.
Das muss man machen. Vielleicht drucke ich es mir aus und klebe es auf meine
Udo.
Dann habe ich immer die falsche Uhrzeit, ist auch nichts. Aber danke Udo,
vielen Dank.
Das hat mich sehr unterhalten. Ich finde das wirklich cool. Super coole Sache. Andere coole Sache vielleicht noch. Es geht ja auf den Schluss zu irgendwie. Da erwähnen wir dann immer nochmal für die es nicht wissen. Wir sind da seit einer Weile auf Patreon, weil ihr gesagt habt, wir brauchen Pre-Show und Post-Show. Also geht bitte auf patreon.com/cleanelectric. Da gibt's jede Episode mit Pre-Show und Post-Show für $1. Und bei den letzten 4 und 5 Stunden Kloppern, da war es vielleicht gar nicht so wichtig, denn die Episoden waren eh lang.
Mhm.
Aber heute sind wir ja relativ kompakt unterwegs. Da will man vielleicht wissen, was vorher war.
Und
was
wir hatten auch eine relativ lange Pre-Show.
Das stimmt.
Ja. 3/4 Stunde.
Ja, da haben wir ganz schön Zeit durch den Äther gejagt letzten Endes. Aber es gab ja auch verschiedenste Themen. Also es ist ja nicht so, als würden wir über nichts reden. Es ging unter anderem um Heliumballons, aber das habt ihr ja gemerkt. Ja, muss man mögen. Ansonsten gibt's uns natürlich überall, wo du deinen Podcast bekommst. Und wenn du keine extra Podcast-App haben möchtest, aber du hörst gerne Spotify, dann such uns doch auf Spotify. Da sind wir auch seit einer Weile dabei. Ansonsten wisst ihr ja, wenn euch gefällt, was wir machen, empfehlt uns bitte weiter, hinterlasst uns Rezensionen und oder Sternchen bei iTunes. Muss aber nicht sein, wäre aber nice. Und wenn nicht?
Wäre nice.
Wenn nicht, dann nicht. Macht es gut. Jakob, sag Tschüss.
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 Bis zum nächsten Mal.
Macht es gut.